lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Hitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill wieder gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im Mediencontainer des VfB Stuttgart sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Und man muss vorweg sagen, der Mediencontainer ist verhext.
Der ist absolut verhext. Ja. Wir hatten schon wieder Probleme mit der Aufnahme. Darauf gehen wir aber jetzt nicht weiter ein, denn uns fehlt die Zeit dafür. Ja. Denn heute, wenn wir beim VfB sind, haben wir natürlich auch Gäste vom VfB Stuttgart hier. Zum einen freue ich mich sehr, dass die Abteilungsleiterin der VfB Mädchen- und Frauenfußballabteilung bei uns ist. Herzlich willkommen, Oriana D'Aleo. Jetzt habe ich es richtig. Vorname hast du nämlich falsch gemacht. Auch das haben wir schon hinbekommen. Und auch über ihn freue ich mich sehr. Er ist der VfB Sportdirektor Mädchen- und Frauenfußball. Herzlich willkommen, Sascha Glas.
Hallo und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und beim Sascha müssen wir uns gleich mal vorweg bedanken. Der sollte nämlich heute eigentlich ins Trainingslager der VfB Frauen fahren. Das macht er aber erst nach unserer Aufnahme. Herzlichen Dank dafür.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich meine, das ist ja auch für uns wieder einfach ein Format, wo wir uns präsentieren können. Und wir sind sehr, sehr dankbar für jede Chance, den Frauenfußball zu präsentieren und vielleicht den einen oder anderen Fan dann auch vielleicht sogar fürs Pokalspiel gegen Mainz zu gewinnen.
Ja, das werden wir natürlich nachher noch adressieren. Ganz wichtiges Spiel für die VfB-Frauen, aber auch für den VfB Stuttgart im Allgemeinen. Sascha, bei dir ist tatsächlich bemerkenswert, dass du überhaupt hier sitzen kannst, denn in den letzten 8 Wochen hat, glaube ich, keiner so hart gearbeitet beim VfB Stuttgart wie du. Du hast so viele Transfers getätigt. Deswegen einfach mal die Frage, wie anstrengend waren denn die letzten Wochen für dich?
Ich glaube, es hat wenig mit den letzten Wochen zu tun und ich möchte auch niemandem unterstellen, dass er weniger arbeitet als ich beim VfB. Ich glaube, die Kollegen in der Männerabteilung sind, haben da auch schwer zu tun. Die Transfers, muss ich sagen, da war vieles schon viel, viel früher klar. Also vor einigen Monaten schon, wer mich kennt, ich habe es letztens schon mal im Podcast gesagt, eigentlich fängt für mich, ich gucke jetzt so in die Vorbereitung rein, wie es läuft und habe aber schon die ein oder andere auch im Hinterkopf wieder und führe schon wieder das ein oder andere Telefonat auch für die nächste Saison. Aha. Also ich versuche wirklich zwischen September bis Mai, das wäre so mein Wunsch, wenn wir da den Kader zusammen haben. Es klappt nicht immer, Yuka Hirano kam ein bisschen später dazu jetzt zum Beispiel und im Juni kommt dann auch immer nochmal das ein oder andere, aber das war schon, also einiges war Anfang des Jahres auch schon fix, muss man sagen.
Auf die Transferstrategie der VfB-Frauen gehen wir natürlich später noch detailliert ein. Uri, dich muss ich erstmal fragen, welche Aufgaben hat denn eigentlich eine Abteilungsleiterin der VfB-Mädchen- und Frauenfußballabteilung?
Ja, welche Aufgaben? Also im Grunde genommen bin ich Bindeglied oder empfinde mich so zwischen e.V. und AG, gerade mit Sascha, Lisa, Heiko und alle, die da mitarbeiten, aber eben auch mit allen Trainerinnen aus den Nachwuchsteams. Ich plane Budgets zusammen mit meinem stellvertretenden Abteilungsleiter Martin Dietz. Wir verwenden die Budgets auch. Wir koordinieren ganz operativ Spieltage, Wechsel, alles, was sonst so rund um die Trainer und koordinieren natürlich auch alle Ehrenamtlichen. Wir haben natürlich super viele Leute, für die wir sehr dankbar sind, die uns da tatkräftig unterstützen. Und das will alles irgendwie organisiert und gemanagt werden und manchmal auch motiviert.
Seit wann bist du in Obertürkheim?
Seit 2016, 17.
Okay, aber schon einiges miterlebt dann.
Genau, aber man lernt nie aus. Ja. Das kann ich auf jeden Fall versprechen.
Können wir absolut bestätigen. Und bevor wir jetzt noch tiefer in die ganze Thematik reingehen, für euch natürlich noch der Hinweis, wenn euch VfB STR gefällt, dann bewertet uns gerne auf Spotify und Apple Podcast. Und wenn ihr gerade auf YouTube dabei seid, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und natürlich, Sebastian,
die Glocke
ist so wichtig. Uri, bleiben wir doch gleich noch bei dir. Bei meiner Sendungsvorbereitung ist mir aufgefallen, dass du bei unserem neuen Exklusivpartner arbeitest. Deswegen meine Frage, welchen Anteil hattest du daran, dass der VfB Stuttgart jetzt kooperiert mit der LBBW?
Also ich habe ganz fest gehofft, dass es irgendwann mal so ist. Und wahrscheinlich war das so gut. Und meine Stoßgebete waren so gut, dass das ein großer Anteil von mir war.
Finde ich gut, kann man sich
auf die Fahnen schreiben. Mehr kann ich mir nicht aufs Gewehr helfen. Die Props gehen an andere, aber ich freue mich mega drüber, wirklich.
Ja, das Trikot sieht fantastisch aus, oder?
Super aus.
Ja. Habt ihr es schon in den Händen gehalten? Also, nein, oder nee, auch nur auf Fotos bislang gesehen?
Nur Fotos, also ich nur Fotos.
Ne? Ja, ja, das, also das ist jetzt speziell, da habe ich auch noch Fotos gesehen.
Ich möchte es unbedingt mal in den Händen halten. Das sieht ja so gut aus, das Ding. Ja, das ist der Plan, aber jetzt hast du mir hier jetzt meine Unternehmung mehr oder weniger verbaut.
Du hast den großen Asbach ganz kritisch angeguckt, wenn er da aufläuft. Aber man muss schon sagen, jetzt die Trikots der Profis fallen jetzt ein bisschen ab. Ne? Also die Damen haben Allianz drauf, jetzt LBBW, also... Ja, da gibt's noch Potenzial.
Wir lassen es auf uns zukommen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Uri, bei dir ist es ja so, du engagierst dich schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich Frauenfußball, hast selber auch aktiv gespielt. Wie kam das? Wie kamst du zum Fußball? Wie kamst du dann zum Frauenfußball? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen deinen Werdegang beschreiben.
Also ich kam zum Fußball, als ich selbst gespielt habe, typischerweise draußen mit Jungs Fußball gespielt. Und irgendwann hat mein Vater gemeint, Mensch, da gibt's doch so einen Verein. Ich bin Gott sei Dank in Sindelfingen groß geworden, sage ich jetzt mal. Da gab's auch schon Frauen und Mädchen, die Fußball gespielt haben. Und da hatte ich es auch nicht so weit. Meine Eltern hätten mich auch nicht fahren können. Und deswegen habe ich dann dort 10 Jahre Fußball gespielt und mit ganz tollen Fußballerinnen quasi mich da ein bisschen entwickeln dürfen. Hat jetzt, sagen wir mal, so bis ordentliche Verbandsliga gereicht damals, aber hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und hat mir auch das Thema Verein, sagen wir mal, nahegebracht. Mhm. Auch das, was man so lernt, wenn man in so einem Team ist, ist auch nicht ohne und Gott sei Dank so. Und Jahre später, dann habe ich in Obertürkheim gespielt, zwischendrin auch mal nicht gespielt, leider auch zweimal diese Verletzung, die uns letzte Saison so heimgesucht hat, gehabt.
Darf man die noch aussprechen?
Der VKB, können wir sagen.
Okay, wir lassen es so stehen. Nein, wir wollen es nicht verfluchen, so irgendwie wie der Mediencontainer ja verflucht ist. Und hast du dann auch mal als Trainerin gearbeitet?
Also ich habe mal ganz kurz versucht, damals die dritte Mannschaft in Sindelfingen zu trainieren. Ich habe mir sagen lassen, es hat Spaß gemacht, über alles Weitere. Das war mit Anfang 20 oder so. Und da habe ich aber relativ irgendwie da keinen nicht so großen Gefallen dran gefunden, das dann so zu machen. Und habe damals aber auch schon als Spielerin immer wieder und nebenher einfach Jobs übernommen. Also das lag mir einfach, hat mir Spaß gemacht, auch für die anderen mit Dinge zu organisieren und so weiter. Und nach meiner aktiven Karriere habe ich erstmal 5 Jahre aktive Sendepause mit Fußball gehabt. Hat mir gut getan.
Was heißt das konkret? Also gar kein Fußball mehr?
Ich habe geguckt. Fußball geguckt, aber gar nicht mehr gespielt, schon gar nicht mehr im Verein. Ich habe nebenberuflich studiert und dann auch gedacht, ich lerne vielleicht mehr, wenn ich nicht ins Training muss. War nicht so, aber war trotzdem auch eine gute Zeit. Geht auch ohne Fußball. Ja, und irgendwann wollte ich was Ehrenamtliches anfangen. Und wie der Zufall so wollte, hatte damals mein Vorgänger in Obertürkheim, der jetzt ja auch mein Chefvertreter ist, Martin Dietz, sein Amt nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren abgeben. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ja,
warum nicht?
Gehe ich einfach mal aus, da gehe ich mal dazu. Und ja, hier bin ich.
Ja, auf einmal ist sie beim VfB. Sascha, auch bei dir ist es ja so, du bist ja auch schon sehr, sehr lange im Bereich Frauenfußball unterwegs, warst auch sehr lange als Trainer in Köln, Sand, Wolfsburg, Frankfurt tätig. Wie war es bei dir? Was hat dich am Frauenfußball gereizt? Was fasziniert dich bis heute daran? Also warum ist es bei dir zum Beispiel nicht der Männerfußball gewesen, in den man reindrückt? Weil das ist halt das, was die meisten ja wollen.
Ist bei mir gar nicht mehr so. Also ich bin im Männerfußball gestartet. Also auch als Trainer, habe meine ersten Erfahrungen als Spielertrainer gemacht, habe nebenbei meine Lizenz gemacht und habe dann eine Anfrage von meinem damaligen Ausbilder, bei dem ich die Lizenz gemacht habe, vom Hessischen Fußballverband, ein Angebot von Dynamo Dresden bekommen, die U17 und die U19 zu trainieren und habe gleichzeitig auch ein Angebot vom FC Frankfurt gehabt. Habe mir das einmal angeschaut und FFC war damals auch sehr erfolgreich, deutscher Meister einige Male und auch in der Champions League sehr erfolgreich. Und habe mich dann gefühlsmäßig, muss ich sagen, für den FFC entschieden. Also es war beides noch nicht hauptamtlich, auch nicht bei Dynamo. Und habe dann gesagt, weil ich in Darmstadt gewohnt hatte, okay, dann ist die ist ein bisschen näher. Aber der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, dass ich noch was im Scouting machen konnte. Ich habe zum Beispiel in meinem ersten Jahr für die erste Mannschaft das Scouting übernommen, also gerade die Champions League. Wir waren auch im Finale gegen Lyon.
Also Gegnervorbereitung?
Gegnervorbereitung, dann? Genau. Also jetzt auf Champions League-Niveau. Und war selber noch Trainer gewesen, auch beim FC Frankfurt. Und für mich ging es dann, muss ich sagen, auch ziemlich schnell. Von der U17 Bundesliga habe dann als Interimstrainer die erste Mannschaft übernommen. Und es ging innerhalb von anderthalb Jahren. Und konnte, wie gesagt, im Scouting arbeiten, als Nachwuchskoordinator arbeiten. Das war sehr vielfältig. Das hilft mir jetzt auch bei meinem Job gerade jetzt, muss ich sagen. Genau, und dann habe ich echt Gefallen daran gefunden, weil es auch immer erfolgreich war, muss ich sagen. Die U17 Bundesliga wurde eingeführt, wir wurden direkt Meister, haben die deutsche Meisterschaft mitgespielt. Es hat mir echt riesen Spaß gemacht. Und dann kam irgendwann eine Anfrage aus Wolfsburg und dann ging es immer so weiter. Dann kam Sand und dann kam Köln. Und genau, jetzt sitze ich hier beim VfB und bin sehr, sehr glücklich in der neuen Rolle, aber es macht mir großen Spaß.
Das ist sehr interessant, denn letzten Sommer bist du ja zum VfB Stuttgart, wie gesagt, gekommen, wurdest Sportdirektor. War das von Anfang an klar, dass du genau diese Funktion übernehmen wirst oder gab es da auch vielleicht Überlegungen, dass der VfB Stuttgart dich als Trainer vielleicht hierher holt?
Nee, also es war klar, dass jemand gesucht wird in der Position und dadurch, dass ich mit Alex hervorragend, muss ich sagen, Köln zusammengearbeitet habe, waren das für mich zwei ausschlaggebende Punkte. Also einmal ein Traditionsverein in einer anderen Position, weil ich mir, also für mich selber, die Gedanken hatte, schon, ich würde mal sagen, seit 2 Jahre vorher auch, vielleicht mal in eine andere Position zu rutschen und ein bisschen vielschichtiger zu arbeiten und ein bisschen weitsichtiger, muss ich auch sagen, zu arbeiten, weil als Trainer, das wisst ihr selber, ist von Woche zu Woche. Kannst du einen riesen Sieg eingefahren am Wochenende und nächste Woche kann schon wieder vorbei sein. Also das habe ich mir jetzt angeguckt, das macht mir großen Spaß. Also das hat mich, muss auch sagen, dass Alex ein großer Grund ist, weil ich ihn menschlich sehr, sehr schätze, wirklich. Und ich weiß, was er in Köln für den Frauenfußball gemacht hat. Und ich wusste, wenn das hier übernommen wird, weil Oberliga ist ja noch lange keine Bundesliga.
Ja.
Also brauchst du auch Leute, die wirklich dahinter stehen, muss auch sagen. Jetzt auch das Präsidium, die ersten Treffen, das war alles toll und hat mir das Gefühl gegeben und jetzt auch die ganzen Mitarbeiter, muss ich sagen, die wollen alle, dass wir das Projekt nach vorne bringen. Projekt sage ich sehr ungern, weil ich schon will, dass der VfB sich eigentlich auf Dauer da noch etabliert. Irgendwann in der ersten Liga, das ist unser großes Ziel. Und ich hätte es jetzt nicht gemacht, wenn jetzt jemand zu mir gesagt hätte, du Sascha, machst ein bisschen Oberliga oder Regionalliga und dann gucken wir irgendwie mal weiter, sondern ich bin schon sehr, sehr ehrgeizig, muss ich sagen. Und will mich auch nicht lange jetzt in der Regionalliga aufhalten.
Zu den Zielen kommen wir nachher noch.
Aber das klingt fast so, als ob deine Trainerkarriere beendet ist. Oder kannst du dir mal vorstellen, die Rolle nochmal zurückzuwechseln?
Im Moment bin ich sehr, sehr zufrieden. Also ausschließen würde ich das nie, aber das ist jetzt nicht mein Ziel gerade. Juckt schon ab und zu mal, muss ich sagen, wenn ich am Platz bin. aber wir haben hervorragende Trainer, muss ich sagen, und jetzt auch ein Top-Trainer-Team. Haben wir ja auch nochmal einige Veränderungen jetzt vorgenommen. Es macht großen Spaß, dem Team auch zuzusehen. Und ich bringe mich immer mal wieder mit ein, wenn meine Meinung gefragt ist, aber versuche mich etwas zurückzuhalten. Gelingt mir nicht immer während des Spiels, aber...
Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, du bist seit vergangener Saison Sportdirektor hier beim VfB Stuttgart. Wie unterscheiden sich denn eigentlich die Aufgaben eines Sportdirektors im Bereich Frauenfußball zu dem im Bereich des Männerfußballs? Gibt es da überhaupt Unterschiede?
Ja, es gibt mit Sicherheit Unterschiede, aber grundsätzlich glaube ich jetzt nicht.
Das ist das gleiche Handwerk sozusagen?
Ja, ich habe nämlich als Sportdirektor im Männerbereich gearbeitet, also jetzt nicht auf dem Niveau. Da kommt natürlich medial ganz was anderes auf dich zu und du hast auch natürlich mehr Personal. Also es gibt eine eigene Scouting-Abteilung, die wir zum Beispiel nicht haben. Das liegt schon bei mir gerade auch, aber da wird es wahrscheinlich die ein oder andere Personale wollen wir ja dann irgendwie auch dazu gewinnen und irgendwann wird sich das auch alles erweitern. Aber im Moment sind wir, sage ich mal, im administrativen Bereich oder ja, was die Personalien, die nicht auf dem Platz liegen, sind wir mit mir und Lisa aufgestellt und auch mit Lisa sehr gut aufgestellt. Die nimmt mir sehr, sehr viel gerade im administrativen Bereich ab. Genauso kann ich mich gut ums Sportliche kümmern. Also bei mir das Aufgabengebiet geht von Kaderplanung über Budgetplanung, über Personalplanung, über die Schnittstelle zu Ori auch und Martin in den e.V. rein. Ich habe gestern mit der Sponsoring-Abteilung zusammengesessen. Dann kommen infrastrukturelle Sachen dazu, dann kommen Themen dazu, die uns vielleicht in der Zukunft betreffen. Der Nachwuchs, also ist schon sehr vielseitig auch. Und da muss ich halt echt versuchen, mich auch aufs Wesentliche und aufs dass ich das nicht vernachlässige, dass ich mich da wirklich drum kümmere, um die Kaderplanung, weil das ist das A und O.
Scouting finde ich ganz interessant. Das heißt, du sitzt dann da ohne großes Team, du machst das alles alleine?
Ja, ich mache das erstmal alleine. Ich glaube, dass jetzt, ich bin jetzt seit 13 Jahren im Frauenfußball und meine Kontakte auch dann schon sehr, sehr gut sind. Ich glaube auch, dass ich unter anderem deswegen geholt worden bin.
Ja.
Einfach, um da ein bisschen meine Erfahrung mit einzubringen. Mein Heiko war lange, lange im Herrenbereich, ist hier vernetzt in der Umgebung und Lisa auch, dadurch, dass sie auch beim Verband arbeitet. Aber ich glaube so, dass, international oder das, was sich auf Deutschland ausweitet, das liegt dann schon bei mir. Aber klar, alles in Absprache auch mit dem Trainer. Also ich setze mir Heiko jetzt keine Spielerin vor die Nase, die er nicht gesehen hat zumindest.
Ich finde es noch ganz interessant, du hast es ja vorhin schon gesagt, der Alex hat mit dir telefoniert, hat dich davon überzeugt, zum VfB Stuttgart zu kommen. Was hast du denn gedacht, als Alex dich gefragt hat, ob du als Sportdirektor bei einem Viertligisten tätig sein möchtest?
Also,
weil du kommst ja aus der Bundesliga.
Ja, aber für mich ist immer interessant, wer steckt dahinter. Und also erstmal ist es ein großer Club, muss man sagen. Es gibt ja jetzt viele Clubs, die es jetzt ernst meinen oder versuchen, den Frauenfußball zu pushen. Unter anderem wusste ich aber auch davon, dass der VfB was vorhat. Und dann ist war für mich die Personalie schon noch wichtig und die Gespräche, die ich auch danach geführt habe mit den Verantwortlichen hier allgemein. Und es hat keine Überredungskunst gebraucht für mich, dass ich das annehme.
Als der VfB Stuttgart hier mit Obertürkheim fusionierte, war das irgendwie auch mal Thema in Köln? Hat man da gesagt, Mensch, jetzt kommt der nächste Bundesligist, der es versucht? Also getreu dem Motto, Mensch, immer mehr Bundesligisten, die eben noch kein Team haben, drücken jetzt sozusagen in die Bundesliga rein, in die zweite Liga rein?
Also der Frauenfußball ist irgendwie schon sehr, sehr klein und eigentlich erfährst du sehr, sehr viel in ganz kurzer Zeit. Das war jetzt kein Riesenthema in Köln, aber es war klar, also das habe ich auch gewusst. Ist jetzt auch nicht so, dass Alex in Köln weg ist und der Kontakt war abgebrochen, sondern wir waren immer mal wieder in Kontakt. Und daher wusste ich auch von den Planungen.
Uri, du warst ja 2020 sogar involviert in den Kooperationsgesprächen. Damals, wie lief das ab? Rief dann irgendwann mal Klaus Vogt an und fragte, ob Obertürkheim Lust hat, eine Kooperation mit dem VfB einzugehen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es war eine E-Mail und es war auch nicht Klaus Vogt, sondern Claudia Meintok damals, die Projektgruppe, genau, damals Vereinsbeirätin, Projektgruppe geleitet hat zum Thema Frauenfußball. Der VfB hatte sich ja schon Monate davor quasi angefangen, damit zu beschäftigen. Und dann war es eine E-Mail an den Vorstand vom VfB Obertürkheim. Und der hat dann die Mail weitergeleitet.
Und dann hast du darauf geantwortet?
Ja, nee, also er hat selbstverständlich darauf geantwortet, aber er hat sich natürlich erstmal abgestimmt, so ob...
Was denkt man dann in dem Moment, wenn da auf einmal der VfB anfragt, ob da Interesse besteht? Ist das dann erstmal so, oh, wow? Oder also ich finde das halt total irre eigentlich, muss man sagen. Also du bist halt Obertürkheim, normaler Fußballverein, nicht ganz unerfolgreich, muss man sagen, ja, im Frauenfußball. Und auf einmal klopft der große Nachbar an und sagt, übrigens, wir wollen jetzt auch Frauenfußball bei uns im Verein implementieren. Wie sieht's aus? Können wir mit euch zusammengehen? Also kriegt man da nicht auch ein Stück weit erstmal so einen Schreck und überlegt sich, was man jetzt mit dieser Info erstmal anfangen soll? Also ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor, wenn ich auf einmal diese E-Mail entdeckt hätte bei mir im Postfach.
Also ein Schreck nicht. Das ist eher Excitement, weil also es war ja so ein offenes Geheimnis, dass der VfB sich zu dem Zeitpunkt und auch schon in der vorherigen Präsidentschaftswahl war ja auch klar, dass das Thema Frauenfußball jetzt tatsächlich auf den Plan kommt, auf den richtigen. Deswegen haben wir schon ganz selbstbewusst, aber wir waren damals Regionalligist, damit gerechnet, dass es gibt einfach zwei Möglichkeiten. Entweder VfB fängt in der Kreisliga an, das schien mir damals schon unwahrscheinlich, und oder kooperiert mit einem umliegenden Verein. Und nachdem wir umliegend sind und die entsprechende Liga vorzuweisen hatten, war mir schon klar, dass wenn es um Kooperation geht, wir zumindest zum Gespräch eingeladen werden. Und so war das auch. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist schon kurz geil. Ja.
Wie liegt das ab? Wie habt ihr erfahren, dass ihr es werdet, der Kooperationspartner?
Also dem gingen ja tatsächlich viele Gespräche voraus. Also das eine ist natürlich Excitement, das andere ist auch zu schauen, das ist über dann fast 30 Jahre gewachsen, das Thema. Und was uns allen wichtig war, dass es kein Marketing-Gag wird oder irgendwie the right thing to do irgendwie in dem Moment. Und deswegen hier mal gucken, weil dafür war es uns allen zu wichtig. Wir haben auch mit sehr vielen im Umfeld gesprochen und mit sehr vielen Ehemaligen, mit vielen, die die Dinge mit aufgebaut haben, weil es war uns wichtig, da irgendwie jetzt nicht aus einem Fangirl-Moment oder so heraus das zu entscheiden. Und genau.
Wurde dann demokratisch abgestimmt, das, oder?
Ja, also im Vorstand selbstverständlich. Ja. Also wir haben da das intensiv miteinander besprochen. Wir kannten ja schon dadurch, dass wir die eine oder andere Regionalliga-Saison, zwar in Corona-Zeit, dann war auch noch Corona, kurz nach Corona, während Corona, wenn man so möchte. Und es war eigentlich klar, dass wir, wenn wir die sportliche Klasse nicht bewusst und erheblich schrumpfen, also auch bewusst aufgeben, dass wir in eine Kooperation gehen müssen.
Ah, okay, also das war auch für euch
notwendig. Das war für uns auch notwendig, außer zu sagen, okay, gut, dann komm, lass direkt Verbandsliga oder Landesliga oder so. Das wäre auch so gegangen. Und dann gingen dem viele Gespräche, viele Kennenlerngespräche auch voraus, wo man gegenseitig, wie ich finde, VfB war sehr gut vorbereitet. Merkt man ja auch so ein bisschen anhand der Fragen, die da gestellt werden, wie sehr man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und wir haben uns gezeigt, so wie wir sind, ja, das, und der VfB auch,
ja,
mit anderen Gesichtern.
Das klingt spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich nachhaken möchte.
Ja, wann, wisst ihr, wer damals so dabei war, ne? So ein Präsidiumsmitglied, ich glaube, es war der Herr Mutschler damals, der auch noch mit dabei war bei einem Termin, aber es waren tatsächlich wechselnde Menschen. Dieter Göckel war auch mal dabei, war auch in dem Projekt mit dabei. Und ja, und da haben wir uns eben angenähert und irgendwann mal so alle miteinander das Gefühl gehabt. Die Spielführerin waren eingebunden auch. Am Ende geht es um die Mädels und das war auch wichtig. Also die haben zustimmen müssen sogar. Also wenn du fragst nach der demokratischen Entscheidung, ja, weil alle mussten ja oder durften wechseln.
Okay.
So, also ganz aktiv ihren Wechsel bekunden. Fand ich auch auf jeden Fall mal die schönere Variante, ne, so was wirklich irgendwie eine Hinzubewegung ist, wie alles rausgelöst, irgendwie darüber gedroppt und ja, und ja, dann, wie gesagt, war dieses Gefühl da, bei allen gut, wie ich finde. Wir haben, glaube ich, uns gut gezeigt, ehrlich gezeigt und auch gesehen, dass wir miteinander so in diesen Konstellationen arbeiten können. Und dann kam irgendwann mal der Anruf, ja,
ihr seid's.
Wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten, wenn ihr es auch wollt.
Also, ja, cool.
Genau.
Und dann war das Ding durch. Und am 31. Mai 2021 ging es dann los. Mhm. Was hat sich denn seitdem verändert? Also gerade jetzt, wenn du das vergleichst mit der Zeit vor dem VfB Stuttgart, kannst du da große Veränderungen schon wahrnehmen?
Ja, was hat sich verändert? Also der VfB Bad Hürkheim hat drei Frauen- und Mädchenteams weniger. Es wird aber immer noch Frauen- und Mädchenfußball gespielt in der Bad Hürkheim. Sehr schön, es war uns auch allen gemeinsam sehr wichtig in dem Übergang. Und natürlich konnten wir das ein oder andere am Platz verändern. Also es ist super visibel, dass wir eine Kooperation mit dem VfB Stuttgart haben. Wir haben auch immer noch und vielleicht auch sogar ein bisschen vermehrt einen großen Zulauf bei den Mädels und bei den Jungs dadurch. Und ein finanzielles Risiko ist auch weggebrochen. Das darf man, glaube ich, auch ganz offen sagen für den Verein. Und ja.
Gibt es auch Dinge, die schlechter geworden sind?
Ja, schlechter.
Oder nicht besser?
Nicht besser. Also ich kann ich jetzt nicht direkt berichten. Also es ist jetzt natürlich komplexer, alle Mannschaften irgendwie so unter einen Hut zu bekommen, wenn die jetzt alle in Obertürkheim aufschlagen. Ich persönlich finde es aber auch schön, wenn ich die da alle sehe. Also selbst wenn so eine Masse an Frauen und Mädchen Fußball spielen, das finde ich einfach schön.
Ja.
Und aber es ist natürlich mehr Organisationsaufwand. Also wenn man das jetzt nicht immer mag, zu denen gehöre ich manchmal schon auch, dann ist es halt vielleicht schlechter. Aber im Grunde genommen, in Obertürkheim spielen sie noch genauso super gerne und ambitioniert Fußball. Sind ja auch direkt im ersten Jahr des Übergangs, also es war ja dann die dritte Mannschaft, Obertürkheim ist jetzt OBT 1 und sind direkt aufgestiegen. Und ja, also es verändert sich. Und manchmal fühlt sich's richtig gut an, manchmal gibt's natürlich auch so Downs. Aber wenn man nichts getan hätte, hätte es sich vielleicht auch verändert. Deswegen.
Also bereut habt ihr die Entscheidung nicht? Das hört sich gut an. Sascha, mit welchen Erwartungen bist du denn nach Stuttgart gekommen? Also das Projekt VfB Frauenfußball startete, als du kamst ins dritte Jahr. Ich weiß, du sagst Projekt nicht so gern. Mhm. Also pardon an der Stelle. Aber wie weit war denn der VfB im Sommer 2023, als du hierher gekommen bist? War es das, was du erwartet hast oder war es sogar schon ein bisschen mehr?
Ja, ich war, muss ich sagen, über die Spielstärke der Mannschaft war ich verwundert sogar, als ich hier ankam. Ich habe mir allerdings auch das Topspiel gegen Neuenstein, bevor ich angefangen habe, das könnte im April, Mai gewesen sein, da war schon klar, dass ich hier anfangen werde zum 1.7. Das habe ich mir angeschaut. Genau, da waren, glaube ich, auch damals, warst du da?
In Neuenstein? Neuenstein
war nicht. Ich glaube, 1000 Zuschauer. Also da war ich echt verwundert,
muss
ich
sagen.
Das war ein Spitzenspiel.
Kannst du mal kurz, damit wir das vergleichen können, zum Beispiel bei Bundesliga-Spielen, wie viele Zuschauer sind damals nicht so vor Ort dann?
Ja, also das ist auch mal ein ganz guter Vergleich. Nehme ich immer Köln gerne, aber vielleicht auch ein ganz guter Vergleich vom Traditionsverein. Also als ich nach Köln kam, als Cheftrainer, da hast du auch im Durchschnitt vielleicht, ja, oder als ich auch gegen Köln gespielt habe, waren 300-400 Leute da.
Okay, aber so viel haben wir ja jetzt.
Nee, da waren noch mal mehr. Also waren noch mal mehr. Da gab es auch noch mal 1000, aber jetzt im Durchschnitt war nicht viel. Und als ich gegangen bin, waren es im Durchschnitt 2000. Und es war ausverkauft gegen Wolfsburg mit 5000. Und es war das große Spiel, gab es ja dann noch ein Stadion gegen Frankfurt vor 35.000 Zuschauern. Also das ist ja alles, aber jeder Top-Club macht im Moment so ein, zwei Spitzenspiele im Jahr. Also vielleicht in die Arena der Männer gehen. Mhm. Und dann hast du auch genügend Zeit, es zu bewerben. Und da ziehst du halt den Zuschauerschnitt nochmal komplett hoch. Aber ansonsten hat sich das in der Bundesliga echt nochmal entwickelt, muss ich sagen. Und wie du schon gesagt hast, also wir hatten jetzt im Durchschnitt 365, wir hatten Teil 700, dann machen wir noch vielleicht 250. Aber das ist schon ein sehr, sehr guter Schnitt für die vierte Liga gewesen, muss ich sagen.
Wie war das früher, bevor ihr mit dem VfB zusammengegangen seid? War das vergleichbar vielleicht sogar oder hattet ihr deutlich weniger Zuschauer?
Also im Schnitt würde ich schon sagen weniger. Allerdings hat der Regionalliga-Aufstieg, also wir hatten ja dann auch so namhafte Gegnerinnen wie den KSC da. also in der Oberliga so, in der Oberliga-Saison sogar schon, dann war es spürbar mehr. Eintracht Frankfurt in der Regionalliga, da hat man schon gemerkt. Also da waren da schon, konnten da schon bis zu 400-500 Leute, da 450 oder so. Beim Aufstiegsspiel, letztes Spiel, bevor wir in die Regionalliga aufgestiegen sind, da waren es sogar bestimmt 800 Leute, die da waren. Also das war für uns natürlich.
Aber viel mehr geht dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr in der Hafenbahnstraße, oder?
Ja, man würde sich wundern.
Auch wenn du einen zweiten Bierwagen, damit die Logistik dann
also,
stimmt.
Also wenn ihr euch erinnert, an dem letzten entscheidenden Spiel der Relegation, das ja leider verloren ging, da waren ja schon auch Massen da. Und das würde ich sogar noch ein bisschen mehr zählen, geistig zählen, als bei dem Einspiel.
Ich will nochmal kurz zu dir kommen, Sascha, weil was mich noch interessieren würde, also gesagt, du kommst hierher, guckst dir das so an, hast natürlich Vergleichsmöglichkeiten. Wie hast du das bewertet in Sachen Infrastruktur und Trainingsqualität vielleicht auch? Also welches Niveau hast du da hier vorgefunden?
Vielleicht musst du mal so ein bisschen aufräumen. Es ist viel passiert in der letzten Zeit, glaube ich, was die Infrastruktur bei den Top-Clubs angeht. Aber es gibt immer noch Vereine, die haben auch lange hart gekämpft. Ich glaube, Freiburg, das habe ich mir jetzt im Sommer angeguckt, trainiert im Dreisamstadion und spielt dort. Also die haben tolle Bedingungen, aber auch erst jetzt seit kurzer Zeit. Also ich weiß auch, wie es da vor 5 oder 10 Jahren war, dass sie getingelt sind. Und als ich zum FC Frankfurt kam, muss ich sagen, da hatten wir 10 deutsche Nationalspielerinnen, Nadine Angerer und Jenny Maroschan. Und da gab es... als ich da übernommen habe, die erste, und dann sagte ich damals auch zum Sigi Dietrich, du, ist hier kein Physio, weil die Natze, die hat ja auch Physio, ist ja ausgebildete Physiotherapeutin, und dann hat er eine Spielerin teilweise getaped. Und dann sagte er, Sascha, brauchen wir das jeden Tag und so, ne? Also das ist ja auch nicht so lange her, ne, dass da noch kein Physio ständig war oder dass auch Frankfurt getingelt ist, mal im Rebstockbad, mal im Brentanobad trainiert, mal auf dem Kunstrasen trainiert. Also das sind alles Entwicklungen, die auch die Topvereine durchmachen mussten in den letzten Jahren. Und uns gibt's ja jetzt, was ja gerade angesprochen, seit ganz kurzer Zeit. Und dann bin ich nicht mit den Erwartungen hergekommen, jetzt ist alles perfekt und es ist alles da. Deswegen bin ich da ziemlich relaxed, muss ich sagen, was dann die Bedingungen. Wir versuchen uns zu professionalisieren jetzt in den nächsten Jahren und Step by Step. So wie es sinnvoll ist, so wie ich denke, dass es der Liga passend ist und ein bisschen drüber zu sein, also einen klaren Schritt voraus den anderen Teams auch zu sein, das sollten wir schon von uns erwarten in der Regionalliga, aber auch nicht durchzudrehen. Und klar, wichtiges Thema ist glaube ich, hier im Club, aber auch bei vielen anderen die Infrastruktur.
Ja, verstehe.
Ori, was hat sich denn konkret getan, infrastrukturell, seit der VfB Stuttgart bei euch mit eingestiegen ist? Also gibt es da für dich was, wo du sagst, ja, das ist jetzt deutlich besser geworden?
Also noch nicht, muss man sagen. Also klar, die Auswechselbänke, die wir vorher nicht hatten, habe ich, glaube ich, schon oft erzählt, die Geschichte. Und dass das optisch aufgewertet wurde. Jetzt sind wir gerade dabei in Obertürkheim, den Rasen wieder auf Vordermann zu bringen, der
muss lange sagen, nicht bespielt war. Kunstrasen?
Also es gibt Kunstrasen, ja, und den Rasenplatz nebendran.
Ach so.
Den gibt's auch noch.
Den gibt's auch noch, genau.
Also ja, ich habe ihn als Platz schon wahrgenommen, nur nicht unbedingt als Fußballplatz.
Genau, jetzt würde das wahrscheinlich anders aussehen. Okay. Also auch der Platzwart dort leistet schon gute Arbeit im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Habt ihr da euren eigenen oder kommt da einer vom VfB rüber?
Nee, das noch ist es ein eigener, okay, der das sehr gerne macht. Und aber wenn die vom VfB kommen wollen, Sascha, dann hätten wir nichts dagegen. Nee.
Okay, wir haben noch über den Greenkeeper des Jahres und so, ne? Der VfB Stuttgart auch schon.
Deswegen habe ich gefragt. Also.
Genau, ich glaube, die werden sogar weggescoutet, habe ich gehört.
Wow, das Know-how ist also da. Ja, noch schnell davon profitieren.
Genau, und also insofern wollen wir da was tun. Wir wollen auch infrastrukturell was tun. Der VfB Obertürkheim hat bei der Stadt und im Doppelhaushalt Infrastrukturmaßnahmen angemeldet, die Planungsmittel wurden bewilligt. Also jetzt schauen wir erstmal, planen.
Da geht's jetzt
was
konkret?
Geht denn da? Es geht konkret um die Anlage komplett.
Okay. Ah, okay.
Weil zum Beispiel der Rasenplatz, also selbst wenn der Rasen tipptopp ist, kann der bei Dämmerung oder Dunkelheit nicht bespielt werden, bei kein Licht.
Ah.
Und das sind so Dinge, der Kunstrasen ist zwar okay, aber hart bespielt und deswegen auch mittlerweile in die Jahre gekommen. Und da soll schon, wenn es nach uns, und in dem Fall ist uns, VfB Obertürkheim geht, was passieren. Und da hat uns auch der VfB Stuttgart sehr unterstützt, beratend natürlich vor allem. Kennen sich natürlich aus mit dem Ganzen.
Ja, mit Sicherheit.
Laufen genau. Dann die Verhandlungen mit der Stadt etwas einfacher, oder?
Die verhalten sich selbstverständlich immer gleich und neutral. Ja. Nee, ist so. Also wir haben ganz normal einen Antrag eingereicht, der musste ganz normal vom Gemeinderat, man musste noch selber auch Gemeinderäte für die Sache begeistern. Und dann ist der bewilligt worden und da freuen wir uns drüber. Genau.
Inwieweit profitiert denn der Frauenfußball im Großraum Stuttgart jetzt von den VfB-Frauen? Hat sich da nochmal was verändert im Vergleich zu den Jahren davor? Wächst vielleicht das Interesse? Ja, also wollen mehr Mädchen und Frauen vielleicht auch in Obertürkheim Fußball spielen? Ja, also wie würdest du das bewerten? Gibt es einen Zulauf?
Also ich würde sagen, und so fühlt sich's für mich auch an, ohne dass ich da jetzt irgendwie belastbare KPIs hätte, dass der Zulauf auch in Obertürkheim, da kann ich es wirklich bewerten, das ist schon größer. Was wir aber vor allem geschaffen haben mit den Frauen beim VfB Stuttgart, ist Vorbilder zu produzieren, Vorbilder zu zeigen und dass viele kleine Mädels, weiß nicht, wenn ihr schon mal da wart, ihr wart ja schon mal da, wenn ihr es auch schon mal gesehen habt, so rum
muss ich
eher sagen, genau, stimmt auch wieder. Dann sitzen auch immer viele kleine Mädels am Spielfeldrand und warten, bis sie irgendwie ein Autogramm von Jana oder Mandy oder allen, eigentlich ich sind alle ihre
gesehen, Heldinnen. Es gibt da so selbstgebastelte
Alben
halt, ne,
mit Spielerbildern. Das ist doch ultra süß und deswegen glaube ich, nicht nur süß, sondern auch notwendig, dass der Großraum Stuttgart über kurz oder lang auf jeden Fall profitiert. Und die Mädchenfußballzahlen stagnieren ja gerade nicht, meines Wissens, sondern haben da vielleicht auch einen steigenden Trend. Und das wird, wenn man auch in andere Regionen schaut, wo Bundesligisten sind, wird jeder und jeder Verein davon profitieren, da bin ich sehr sicher. Also die Ligenqualität wird sich erhöhen. Jetzt müssen wir gucken, wann schauen wir nochmal drauf und gucken, ob ich recht hatte, vielleicht in 10 Jahren oder so. Aber wenn man im Umkreis von Freiburg guckt zum Beispiel, sind ja auch super viele Oberligisten. Ne?
Ja, absolut.
Irgendwann mal sagen sie, ja, das, der Sascha will jetzt so viel von mir, jetzt spiele ich doch lieber wieder Oberliga oder so. Und das dann woanders und davon können alle profitieren.
Was ich noch spannend finde, Sascha, vielleicht in deinem Aufgabengebiet, fällt das dir leichter bei der Rekrutierung von Spielerinnen oder auch bei Vertragsverlängerungen jetzt damit werben zu können, dass die Mädels im Brustring auflaufen können? Ist das vielleicht eines der Argumente, das bei Verpflichtungen und Vertragsverlängerungen noch am schwersten wiegt?
Teils. Also es gibt natürlich Gespräche, gerade mit Jungspielerinnen, die wir aus der Umgebung führen, weil du ja auch vorhin sagtest, was unsere Kaderplanung angeht, wie stellen wir uns da auf? Ist natürlich ein Schwerpunkt, natürlich erstmal unsere eigene Ausbildung, unsere eigenen Mädels mit nach oben zu bringen. Aber auch die Spielerinnen, die hier in der Umgebung Fußball spielen, für uns zu gewinnen. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass natürlich Freiburg hier rüberguckt und Hoffenheim und Bayern München, das ist auch total legitim. Überhaupt kein Thema, aber ich glaube, umso höher wir spielen, umso einfacher wird es für die Arbeit dann auch für mich. Weil es schon viele, viele Mädels gibt, die einfach VfB-Fans sind oder die Eltern sind VfB-Fans. Und ich habe, muss ich sagen, selten erlebt, ich war jetzt echt schon ein paar Clubs, Frankfurt, Wolfsburg und Sand und Köln. Ich habe selten erlebt, dass eine, also Köln, klar, die Stadt ist fußballverrückt, aber das in der Umgebung dann auch, so ein bisschen weitläufiger gesehen, dass es so viel Spielerinnen gibt, die eine Verbindung zum VfB haben. Und viele Spielerinnen in der Frauen-Bundesliga auch gibt, die hierher kommen oder eine Verbindung zum VfB haben. Also umso höher wir spielen, umso interessanter wird es auch für viele Spielerinnen.
Verstehe. Ist das vielleicht jetzt hier auch nochmal regionsbedingt? Also hat irgendwie diese Region das Potenzial, zu der Frauenfußballregion schlechthin zu werden? Also kommen verhältnismäßig viele Spieler, Spielerinnen, will ich fragen, aus der Region Stuttgart oder Baden-Württemberg im Frauenfußball. Ist das so?
Ja. Also ich war selbst überrascht, muss ich sagen, weil mir das auch gar nicht so bewusst war. Aber ich kann ein Beispiel nennen, meine erste Scouting-Tour 2011, als ich für Frankfurt angefangen habe. Da war ich hier in der Nähe, ich kann nicht mehr den Ort sagen, und habe ein Jugendturnier gescoutet. Unter anderem war da Julia Gwynn und Janina Minge, die heute für den DFB bei Olympia spielen. Und die beiden waren damals 12 Jahre alt, glaube ich. Die standen dann auch in meinem Notizbuch. Aber wir waren ja in Frankfurt nicht so weit, eine 12-jährige Spielerin zu holen. Das hätten wir auch nicht gemacht. Da hat das Scouting auch ein bisschen später angefangen, aber um dir einfach mal einen Eindruck zu schaffen. Und es gab halt nicht viel. Es gab dann Sindelfing noch zu der Zeit. Ja. Und es war klar, dass die Spielerinnen dann wahrscheinlich nach Freiburg oder nach Hoffenheim oder woanders hingehen. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance für uns. Wirklich, wenn wir jetzt wirklich erfolgreich weiterhin arbeiten, dass sich diese Spielerinnen, die Top-Talente, wir hatten jetzt mit Lene Lotte Müller, sind auch kein Geheimnis, glaube ich, dass vielleicht auch Bayern München interessiert war. Wir konnten sie trotz der Oberliga, es war noch nicht sicher, dass sie in der Regionalliga aufscheinen, für uns zu gewinnen. Also das sind dann schon auch kleine Erfolge, finde ich, dass sie nicht alle abwandern, sondern schon sagen, okay, wir glauben, dass der VfB hier was auf die Beine stellt und das auch ernsthaft betreibt. Und ich bin ja schon auch deutschlandweit vernetzt und so kommt es auch bei vielen, vielen Clubs rüber.
Uri, wie hat Obertürkheim früher Spielerinnen überzeugt? Wie lief das bei euch? Habt ihr auch Recruitment sozusagen gehabt, um Spielerinnen abzuwerben?
Also, ja, ich würde es nicht Recruitment nennen. Die Frauenfußball-Bubble, wir haben es ja vorher von Sascha auch gehört, die ist relativ klein. Also, wenn man da lang genug dabei ist, dann kennt man sich. Es gibt dann auch nicht so viele umliegende Vereine, die dann vielleicht auch so hoch spielen oder so. Und deswegen dreht sich eigentlich alles, wenn man jetzt nicht gerade wegziehen möchte, was man für die Frauen-Oberliga bis dato nicht gemacht hat, alles um ein paar Vereine. Ne? So, und deswegen ist jetzt aktives Recruitment im Juniorinnenbereich mal jemand angesprochen, das ja. Wir haben aber in Obertürkheim auch viel davon profitiert, dass wir so gut angebunden sind und sehr, sehr viele Studentinnen dann den Weg zu uns gefunden haben, um bei uns zu spielen. Wir hatten immer über Jahre hinweg sämtliche Jugenden besetzt, sodass wir sehr starke Jahrgänge, ne, so aus einem der stärksten Jahrgänge kommt zum Beispiel Lara Barth oder kam der Svenja Merten raus. Und da konnten wir uns sehr gut halten damit, ne, so sogar noch besser werden.
Besteht eigentlich auch die Gefahr, dass ja zu viele hochtalentierte Spielerinnen jetzt zum VfB Stuttgart möchten und dadurch die Qualität auf anderen Plätzen einfach so sehr abnimmt, dass am Ende vielleicht ja auch wichtige Vereine, die dazu beigetragen haben, den Frauenfußball hier in der Region erst groß zu machen, auf der Strecke bleiben letztlich?
Also zu viele Hochtalentierte wäre ja eigentlich was Schönes. Ja, so. Wenn wir ehrlich sind in den Segmenten und auch das, wo wir in der Perspektive hinwollen, dann ist es sehr schwer. Ne? Also die sind sehr, sehr jung, wenn sie zu den Frauen kommen, 16, 17. Das ist eigentlich so ein Break-Even, da muss man sich wirklich wohlfühlen. Und also ich glaube, dass das schon dosiert gemacht werden muss, aber es ist ja auch schon dosiert aufgrund der Kapazitäten. Also man kann jetzt nicht irgendwie überall alle, und es geht ja auch nicht darum, Konkurrenz, sag ich jetzt mal, kaputt zu machen oder so, sondern ganz im Gegenteil, die Top-Level zu fördern. Und zwar mit unseren Möglichkeiten, die bestimmt eben über den meisten anderen Möglichkeiten liegen. Und da würde ich sogar so sehen, dass ein Verein vielleicht auch glücklich drüber sein kann, wenn eine Spielerin von sich irgendwann mal bei VfB Stuttgart in der Bundesliga spielt.
Wenn die Frauenfußball-Bubble so klein ist, wie du gesagt hast, gab es denn irgendwie auch negatives Feedback von Hegnach, von Waldebene Ost, jetzt in Richtung Obertürkheim, seit ihr mit dem VfB Stuttgart kooperiert?
Ja, also jetzt natürlich nicht von den beiden
Vereinen. Nein, also ich habe nur exemplarisch gelernt, mal zwei Vereine zu nennen, die in der Nähe sind und auf dem gleichen sportlichen Niveau sind. Also,
nee, also ja, so gab's. Also von... Jetzt meistens nicht so direkt versteckt, aber es war nicht jeder happy damit, dass wir das getan haben. Und der eine oder andere hat vielleicht auch gedacht, wir haben uns verkauft, aber wir haben ja gar nichts verkauft, weil dafür hätte ja was fließen müssen. Wir haben eine Kooperation miteinander und da wollen wir über Jahre voneinander profitieren und nicht wollten das nicht mit einem Batzen Geld oder so. Deswegen ist das so nicht passiert. Aber es gibt schon ein paar, die... Also das feiert jetzt nicht jeder ab. Ne? So, und es bestimmt spielt da auch eine Sorge, wie die Frage, die du vorher gestellt hast, ne? So, oh, gehen jetzt alle meine guten Spielerinnen dahin?
Ja, genau
so.
Deswegen.
Aber ich denke, aus einer Entwicklungsperspektive ist das eigentlich was einen Trainer stolz machen sollte, die Spielerinnen dahin gebracht zu haben. Und ein paar, denen es echt passt. Die gibt's.
Was ich ganz spannend fand, unter Thomas Krücken wurde bei der Männerfußballabteilung so ein Satellitensystem etabliert. Ja? Also der VfB ist verschiedene Kooperationen mit Vereinen aus ganz Baden-Württemberg eingegangen. Ist das ein Modell, das man sich ja beim VfB Frauenfußball auch vorstellen könnte, dass man so Kooperationen mit anderen Vereinen aus Baden-Württemberg eingeht und da natürlich auch dazu beiträgt, dass man zum einen Trainer und Trainerinnen ausbildet, aber gleichzeitig natürlich auch insgesamt sozusagen das Wasser anhebt und alle Boote sozusagen damit anlupft. Ist das was bei euch auf dem Schirm ist?
Ich glaube, zukunftsgerichtet kann das was sein. Ich glaube aber, dass wir auch noch nicht so weit sind, dass wir unsere eigenen Jugendtrainer dauernd irgendwo hinschicken können. Also da ist noch keiner Vollzeit angestellt. Und ich kenne das aus Wolfsburg. In Wolfsburger Zeiten hatten wir das, das habe ich mit aufgebaut. Und du musst doch schon als großer Verein sehr viel investieren. Und die Frauenabteilung ist lange nicht so weit wie das NLZ. Also wir sind da wirklich ganz, ganz klein noch. Und du brauchst halt auch Personal, um das zu stemmen. Und einfach nur zu sagen, wir haben eine Kooperation jetzt mit dem Verein. Es gibt mit Sicherheit ein, zwei Vereine, die ich jetzt auch mittlerweile kennengelernt habe, wo echt immer wieder talentierte Spielerinnen rauskommen und spielen. Und gerade wird ja auch oftmals empfohlen, bei den Jungs noch so lange wie möglich zu spielen, wobei ich das ja auch gar nicht pauschalisieren möchte, weil für mich immer ganz, ganz wichtig ist, dass der Trainer gut ist. Weil für mich bringt es nichts, irgendwie zu sagen, du spielst bei den Jungs, aber... Das Training ist nicht gut, jetzt mal so salopp gesagt. Die Fälle hatte ich auch schon mal in Frankfurt. Dann hast du da fast mehr Arbeit als Trainer nochmal. Ohne jetzt da Trainer anzugreifen, das meine ich nicht. Aber es sollte schon ein Verein sein, wo alles top stimmt. Das muss ja noch kein großer Verein. Genau, genau. Einfach eine gute Ausbildung stattfindet. Das kann bei uns sein. Das kann natürlich auch längerfristig beim anderen Club sein. Und das ist mit Sicherheit auch was man andenken kann. Aber jetzt, dass wir das jetzt kurzfristig, man hat es so im Hinterkopf, aber so personell glaube ich, dass wir das nicht stemmen können, weil es dann schon viel, man erwartet ja auch was.
Ach,
man hat ja eine Kooperation, ja. Natürlich erwartet der andere Verein auch was von uns und das muss man auch erstmal stemmen.
So ist es. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass hin und wieder auch von den Satellitenvereinen aus dem NLZ Mails kommen, hier Mädel und schau mal, das passiert schon.
Ja, also cool.
Da gucken die Kollegen tatsächlich mit. Ne, so,
ja, finde ich gut. Ja. Genau. Klar, da trainieren dann im Zweifel ja auch mal Mädchen bei den Jungs.
So ist es,
und,
genau.
Ja,
genau.
Ach, verstehe, ja, stimmt, das ist ein Punkt. Ja. Wenn wir schon beim Thema Ausbildung sind, auf welchem Stand ist denn die VfB Frauennachwuchsabteilung, wenn man so möchte? Ist da noch Entwicklungspotenzial da? Seid ihr da gut aufgestellt? Wie bewertet ihr das? Ich meine, Sascha, du hast oft im Nachwuchs gearbeitet, zu Beginn zumindest deiner Karriere. Ja. Schaust da immer wieder hin? Wie würdest du da den aktuellen
Stand? Also ich muss sagen, mein erstes Spiel damals in Obertürkheim war das Endspiel von U17, das ich mir angeschaut habe. War super begeistert, muss ich sagen. War ein sehr, sehr gutes Niveau. Wir haben noch mit Patrick einen sehr guten Trainer, den wir jetzt auch installiert haben als Leiter der Talentförderung, der auch beim Verband tätig ist, den ich auch noch von Länderpokalen selbst kenne. Und auch unsere anderen Trainer sind immer gewillt, jetzt nochmal Schulungen zu machen oder sich weiterzuentwickeln. Das ist für uns halt wichtig, dass wir uns auch echt weiterentwickeln. Ich glaube, wenn man jetzt unsere zweite Mannschaft sieht, ist jetzt auch nochmal Meister geworden. Also wir können uns im Moment über den Erfolg nicht beschweren. Natürlich haben wir, als ich hier ankam, war somit das Erste, dass ich mit Heiko eine Spielphilosophie entwickelt habe. Weil ich gesagt habe, ich will offensiven Fußball spielen. Heiko, das ist der gleiche Meinung. Und dann haben wir für uns ein Konzept entwickelt, haben uns dann unter anderem auch mit Thomas Krücken zusammengesetzt und nochmal ein Konzept für Nachwuchs entwickelt. Was für uns wichtig ist, auch gar nicht zu hochtrabend oder gar nicht zu ausführlich, sondern wirklich viele kleine Basics, die uns wichtig sind, wo wir sagen, da hapert es vielleicht im Frauenbereich. Und wir werden sehr viel Wert auf die Offensive und Technik legen. Und das müssen wir jetzt auch leben. Also da sind wir auch am Start, das jetzt auch umzusetzen. Das hat jetzt im letzten Jahr sehr gut funktioniert. Aber ich mache jetzt auch nicht alles vom Tabellenplatz abhängig, muss man auch sagen. Also das ist schon gut, wenn sie die Basics, die wir dann oben haben möchten, in der ersten Mannschaft dann auch unten schon kennen.
Wann kommt das VfB NLZ für Mädchen- und Frauenfußball?
Willst du da?
ASAP.
Aber gibt es da schon konkrete Planungen in diese Richtung?
Wir müssen natürlich erstmal schauen, wo das sein könnte. Ja, wenn also das in der Kooperation mit dem VfB Bad Türkheim geht und von allen für eine Win-Win-Situation gehalten wird, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Und das darf und muss auch ein mittel-langfristiges Ziel sein. Aber es ist schon so, wie Sascha sagt, also so viele Vereine, auch etablierte, haben sehr, sehr lange gebraucht. Das heißt nicht, dass wir genauso lang brauchen, weil wir müssen vielleicht auch nicht dieselben Fehler machen, die da passiert sind. Da darf es dann vielleicht noch ein bisschen schneller gehen. Und dennoch ist das eben noch ein weiter Weg. Aber natürlich wünschen wir uns das. Also.
Ich merke schon, wir arbeiten an der Talentschmiede VfB Stuttgart. Dennoch sind wir aktuell immer noch auf externe Verstärkungen angewiesen. Sascha, kannst du vielleicht mal kurz erklären, auf was du bei Neuverpflichtungen achtest? Also wie versuchst du deinen Kader zusammenzustellen?
Qualität. Bestmögliche Qualität. Ich habe es ja vorhin angesprochen. Eigener Nachwuchs, klar, und Talente aus der Umgebung, aber nur damit, das ist mir alle, es ist schon wichtig, dass wir, generiert kein Erfolg, schon wichtig, dass wir Spieler wie Mandy Islak oder Jana Bäuschlein uns schon verstärken. Also wenn wir jetzt schnell hoch wollen, das sage ich jetzt einfach mal, und uns jetzt keine 10 Jahre Zeit lassen möchten, dann ist das einfach wichtig, dass du Spielerinnen hast, die besser sind, als die Liga ist, und die bestmögliche Qualität. Aber wir haben jetzt 4 Spielerinnen, die sind noch keine 18 Jahre alt. Die sind Lene Lott ist jetzt gegen Ingolstadt im Testspiel gestartet, ein super Spiel gemacht.
Aber erklär das mal an ihr jetzt zum Beispiel. Ja. Wie läuft das denn ab? Ja, also gibt es ein Anforderungsprofil, nachdem du dann sozusagen scoutest? Oder ist es dann vielleicht das Netzwerk, das du hast? Leute kommen auf dich zu und sagen, hey, guck dir mal die und die Spielerin an? Oder
wie? Das gibt's immer. Ich versuche schon, nicht der Liga entsprechend Spielerinnen für uns zu gewinnen, sondern versuche schon, dass sie in eine Klasse oder 2 Klassen stärker sind. So, die Spielerinnen, die extern kommen. Und ich war beim Länderpokal zum Beispiel, weil in diesem Jahr, weil wir im Scouting zurückkommen, also habe ich selber gescoutet bei U14 und U16 in Duisburg.
Also da musst du noch vor Ort sein, weil es gibt wahrscheinlich wenig Tools, wie zum Beispiel, wenn ich mir Spiele anschaue, mich auf meine Fußballspiele vorbereite, dann sitze ich halt den ganzen Tag an Y-Scout.
Aber ist doch nie das Gleiche, als wenn du vor Ort bist. Nee,
das auf jeden Fall nicht. Aber habt ihr überhaupt so Plattformen, die ihr nutzen könnt?
Ja, wir haben Y-Scout auch.
Und da gibt es genügend Daten dann auch bis in die
unteren Ligen? Nee, bis in die Jugendspiele nicht
rein. Okay, weil das ist mir auch aufgefallen bei meinen Vorbereitungen. Ich dachte, da gibt es irgendwie ein Upgrade, was ich noch nicht habe.
Nee, gut vorbereitet. Nee, ich war selber da und ich mache das übrigens auch sehr gerne. Also du triffst ja auch viele und teilweise sind heutige DFB-Trainerinnen, die waren mal Spielerinnen von mir. Also auch die Verbindung ist immer ganz gut. Und dann ist auch wichtig, weil Lene Lotte zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, auch Nationalspielerin ist. Und dann ist ja auch immer wichtig, was sagt vielleicht die DFB-Trainer dazu, finde ich es gut. Und die ist überzeugt von Stuttgart zum Beispiel, das war auch wieder gut für uns.
Ja.
Und ich habe sie gesehen, habe Heiko angerufen, so ein kleines Beispiel, und habe gesagt, du, ich glaube, wir brauchen nichts Gestandenes unbedingt mehr da zu holen auf der Position. Dass sie Konkurrenz hat, klar, aber nochmal zusätzlich jemanden extern zu holen, sondern ich glaube, die hat ein Riesenpotenzial. Und dann waren auch die Eltern zufällig da an dem Tag. Ich mache da keine Verhandlungen oder so, haben ein erstes Gespräch geführt, wir haben uns dann zusammengesetzt. Und sowas bei Kathi Schäfer zum Beispiel, die hat jetzt auch gegen Ingolstadt gestartet im Testspiel, mit die beste Spielerin auf dem Platz, 17 Jahre alt. Also wir gucken schon, wenn ich der Meinung bin, die Qualität passt auch von den Jungspielerinnen, dann planen wir die auch logischerweise mit für die erste Mannschaft.
Und wenn es dann darum geht, Verhandlungen zu führen, wie sieht das im Frauenfußball aus? Im Männerfußball, klar, wissen wir, jeder hat mindestens einen Berater.
Ja.
Wie ist es denn im Frauenfußball? Also gibt es da vielleicht auch so eine Entwicklung, dass es immer mehr Berater und Beraterinnen gibt?
Ja, gerade in den letzten Jahren hat das zugenommen, weil es natürlich auch lukrativer geworden ist. Also 2011, als ich angefangen habe, da gab es fast keine Ablösensummen. Und mittlerweile gibt es Ablösen von 700.000 oder 500.000. Es sind ja mittlerweile 2 aus der Bundesliga gewechselt. Da passiert schon was. Und natürlich ist es auch für die Berater lukrativ dann, dass große Agenturen, die im Männerbereich tätig sind, sagen, okay, dann ist doch sehr lukrativ. Da geht es auch um vielleicht um Werbeverträge. Also auch.
Also selbst jetzt schon in der dritten Liga ist das dann.
Nee, ich wollte kurz vielleicht ein bisschen ausgeholt, aber es gibt klar, viel, ich sag mal so, ab zweiter Liga hat, glaube ich, jede Spielerin Berater.
Ja, okay.
So, und jetzt zur zweiten Liga kommt. Und unten drunter jetzt unsere eigenen, die wir jetzt übernommen hatten, bisher relativ wenige, bis gar nicht. Und jetzt auch die ganzen Jugendspieler nicht.
Mhm, okay. So,
und aber die Berater, mit denen ich zusammenarbeite, sind auch fast immer die gleichen. Da kommt mal einer dazu im Jahr und da kommt mal jemand aus dem Ausland, sind ungefähr 20, würde ich jetzt sagen, mit In- und Ausland. Das ist auch sehr übersichtlich. Und ja, das gehört halt dazu. Also das ist halt so.
Kannst du beim Scouting auch mit Daten arbeiten? Also ist es möglich, datenbasiertes Scouting im Frauenfußball anzuwenden? Oder bist du auch schon immer ein Stück weit einfach darauf angewiesen, alles mal gesehen zu haben, beziehungsweise Y-Scout mit einzubeziehen, die Berater natürlich mit einzubeziehen? Oder gibt es auch Plattformen, die genügend Daten liefern, die dir sozusagen die Entscheidung
machen? Ja, also dass du jetzt so so spezifisch, was weiß ich, wie spezielle Werte von den einzelnen Spielern hast, das nicht. Mhm. Aber ich bin schon sehr froh, das hat sich auch top entwickelt, dass zum Beispiel wie bei Y-Scout du wirklich weltweit scouten kannst, ja, wo die meisten Ligen dann wirklich auch drin sind und du einen ersten Eindruck gewinnen kannst. Also ich würde jetzt keine Spielerin oder sehr, sehr ungern dann nur übers Video verpflichten.
Und wie überzeugst du denn jetzt gute Spielerinnen? Also Yuka Hirano finde ich zum Beispiel ist krass. Wie überzeugt man die von der dritten Liga?
Mit dem Telefonat. wir haben auf der Position noch was gesucht. Oder Yuka kann eigentlich auch zwei Positionen spielen. Ist eine sehr intelligente Spielerin, mit der ich 3 Jahre in Köln gearbeitet habe. Sie wollte dann unbedingt mal nach Japan gehen auch. Hat es auch gemacht. Da haben sie ja die V-League eingeführt. Mhm. November war ich zu Gast in Japan mal. Sehr interessant, genau, und dann habe ich erfahren, dass sie gerne wieder nach Europa gehen, kommen würde und auch gerne in der Champions League spielen würde. Mhm. Ja, schaffen wir nicht ganz.
Und dann sie kann zumindest mal Champions League in Stuttgart sehen. Ja,
das stimmt. aber ich kenne Yuka jetzt auch schon lange und dann habe ich zum Hörer gegriffen und das ist ein großer Verein. Also ja, das muss man schon sagen, der hat schon auch in Japan Tradition. Genau, und ja, dann haben wir zweimal telefoniert. Es ging, ich würde sagen, relativ in ein paar Tagen. Und bin sehr froh, dass sie da ist. Sie bringt eine Riesenqualität für uns mit. Und
ja, also das hat mich beeindruckt, das, was ich bislang sehen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wie setzt sich denn der Kader grundsätzlich eigentlich so zusammen? Also haben wir Profis beim VfB Stuttgart? Ja. Also dann hast du Profis, klassische Amateure, wahrscheinlich auch noch Schülerinnen, Studentinnen. Ja. Dann gibt es noch Angestellte beim VfB Stuttgart.
Also Profis ist die Frage. Klar, also wir haben, ich würde mal sagen, so 8 Spielerinnen, deren Hauptberuf der Fußball ist. Mhm. Aber die meist auch nebenbei entweder studieren oder selbst beim VfB bei uns was machen. Jana Beuschner, unser Kapitän, der sagt, ich würde gerne was machen. Noch in der Eventabteilung arbeitet. Anja Selensky arbeitet ja auch schon lange, lange hier. Also klar, wir wollen auch einen Schritt für Schritt gehen, einfach Step für Step. Und es war jetzt nicht mein Ziel zu sagen, ich brauche jetzt ein Budget, so dass wir uns 25 Topspiele leisten können, sondern Step für Step, und wir müssen dann Richtung Zweitliga professioneller werden, klar, da werden es mehr werden, und dann Richtung Erste Liga. Also Zweitliga solltest du schon so aufgestellt sein, dass schon der Hauptanteil auch am Fußball liegen sollte, weil du ja wieder ein Ziel hast. Also in der zweiten Liga würde ich mich auch nicht begnügen. Und in der ersten Liga sollte es keine Frage mehr sein.
Ist dann auch ein Argument bei der Verpflichtung, dass man mit dem VfB halt noch einen Arbeitgeber hat über den Fußball hinaus, der die Akademie hat, super. Event hat, alles
wir,
Mögliche.
Wir hatten gerade letzte Woche einen super Vortrag von unserer Akademie, muss ich sagen. Da waren so 17, unsere zweite und unsere erste dabei. Und da habe ich auch danach gesagt, zu den Verantwortlichen, es ist überragend, was für Möglichkeiten junge Spielerinnen haben. Also bei mir gab es nicht so viel. Alter, also wenn du jetzt hättest Sport studieren wollen, dann gab es ein Sportstudium, aber es gab nicht Fußballmanagement oder Sportmanagement. Das finde ich überragend. Also die haben echt tolle Möglichkeiten. Klar, das ist auch ein Argument für uns, zu sagen, wir haben eine eigene Akademie, bist eine junge Spielerin, du brauchst eine Ausbildung auf alle Fälle. Und oder eine Spielerin, die sagt, ich spiele vielleicht noch 2-3 Jahre nochmal auf dem Niveau und will vielleicht ins Arbeitsleben jetzt reinfinden. Also das ist toll, muss ich echt sagen.
Wie ist es denn eigentlich, wie bekommen denn eure Mädels Beruf und Privatleben und Fußball dann noch unter einem Hut? Also das stelle ich mir auch enorm schwer vor, weil du hast es ja gerade skizziert, Sie arbeiten alle. Die wohnen natürlich auch nicht alle in Bad Cannstatt, muss man sagen. Das heißt, manche kommen ja, glaube ich, von der Alp und was weiß ich woher. Wie funktioniert das?
Ich habe das vor ein paar Monaten, 2-3 Monate her, da war Katterbaum, wir haben ja 4-mal Training, also abends Training und 2-mal morgens bieten wir noch an.
Okay.
Also 6 Einheiten.
Also gibt es Pflichteinheiten, die man absolvieren muss?
Ja, sozusagen? Die abends, klar.
Das
die
ist
morgens
Pflicht.
Können, okay. Können logischerweise, Sie machen, wenn du 40 Stunden arbeitest, kriegst du nicht hin.
Genau.
Aber eine Katter Baumann zum Beispiel, muss ich sagen, die hat, glaube ich, alle Einheiten mitgekriegt, trotz dessen, dass sie da voll im Saft steht. Und da habe ich auch gesagt, Katter, das ist ein Wahnsinn, was du hier reingibst. Und da habe ich Profis gehabt, muss ich sagen, in der Bundesliga. Die dann vielleicht über ein zusätzliches Training sich nochmal beschweren, also in Anführungsstrichen beschweren, wo das zu viel ist oder das zu viel ist und so. Also das ist ein Wahnsinn, was unsere Spielerinnen, die hier echt studieren, arbeiten und das wirklich auch nicht wenig, dann abends nochmal da reingehen. Aber das ist auch ein Kompliment an den Trainer, muss man sagen, oder ans Trainerteam, dass sie gerne kommen. Weil wenn das Training dann nicht gut wäre, und das sagen auch unsere Ex-Profis, dass das echt, echt gut ist und dann haben die halt auch Spaß, ne? Dann kommen die auch. Also da ziehe ich echt meinen Hut vor, was die hier ableisten.
Ja, also ich auch. Herausragend. Gibt es denn aufgrund des unterschiedlichen Professionalisierungsgrades auch die Befürchtung, dass sich innerhalb des Teams dann Leistungsgräben öffnen könnten? Oder lässt sich das kompensieren, wenn Mädels nicht so oft trainieren gehen können wie andere?
Also grundsätzlich ist es immer besser, dass umso mehr Training du hast, umso vorteilhafter ist das natürlich, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt den Kader anschaue und die ersten 2 Testspiele zum Beispiel sehe, wo wir immer durchgewechselt haben, und das ging 2 Zweitligisten und wir hatten keinen Bruch im Spiel, ich glaube, dass wir einen qualitativ sehr, sehr guten Kader zum Beispiel zusammen haben, der mit Sicherheit auch eine Qualität für eine Liga höher hat. Also da bin ich ziemlich sicher. Deswegen glaube ich nicht, dass wir dieses Jahr sondern glaube eher, dass es ein Vorteil sogar ist, dass wir so breit und gut aufgestellt sind, dass wenn wir nochmal 5-mal wechseln können, dass wir da nochmal echt gut nachlegen können. Also ich glaube, das haben wir sehr, sehr ordentlich zusammengestellt.
Eine Frage noch zum Thema Transferstrategie. Sind denn die Transferaktivitäten für dieses Transferfenster bereits abgeschlossen?
Also da ich euch jetzt kennengelernt habe und euch sehr mag.
Verkündest du jetzt exklusiv?
Nee, werde ich euch mitteilen, dass eventuell noch was passieren könnte.
Okay,
spannend. Sag ich mal so.
Jetzt in der kommenden Woche schon? Oder? Bin halt immer so aufgeregt und neugierig.
Aber blöde Frage, ist das Transferfenster beim Frauenfußball wie bei den Männern auch bis zum 1.9. oder
ja,
das Gleiche?
Okay. Ja,
also müssen wir uns dann eventuell in August jetzt noch über gedulden.
Könnte sein.
Wir haben einen guten, spannenden Kader, muss man sagen. Welche kurz- und mittelfristigen Ziele steckt ihr euch denn mit den VfB-Frauen jetzt?
Also das mittelfristige Ziel war von vornherein auch klar, auch abgesteckt, dass wir 2026, auch jetzt vor unserem Aufstieg, schon uns als Ziel genommen haben, in der 2. Liga zu spielen. Das heißt, wir hatten jetzt 2 Jahre Zeit dafür. Ich denke, das ist auch realistisch. Wenn es natürlich jetzt früher klar wird, wären wir umso dankbarer. Genau, und das Ziel vom Gesamtverein, das ist auch der Grund, wieso ich hier bin, ist in der 1. Liga zu spielen. So, gut, aber da haben wir
und jetzt. Und der Alex hat mal gesagt, er möchte das Champions League Finale hier nach Stuttgart holen, das Champions League Finale der Frauen.
Ja.
Natürlich im besten Fall mit VfB-Beteiligung.
Das ist ambitioniert, du kennst
Alex. Ja, ich weiß, aber es könnte knapp werden.
Es könnte knapp werden.
Ja. Das Finale war ja, wir waren in der Verlosung, glaube ich, ne?
Ja.
Hat aber leider nicht geklappt.
Ja. Ja, aber man kann sich, denke ich, doch mal bewerben, oder? Also das ging ja theoretisch. Also warum nicht?
Also
noch ein bisschen Zeit.
Schauen wir einfach mal, ne? Vielleicht sind wir dann doch dabei. Also.
Ja, ein weiteres Ziel ist natürlich die Nachwuchsteams, also die 2. Mannschaft. In einer Liga dazwischen, da haben wir gesagt, kommen wir gut aus, ist dann gut auch zum Aufbau. Und das ist ja jetzt auch schon gut, dass beide Mannschaften aufgestiegen sind. Und so können wir einfach Qualität im Aufbau für junge Spielerinnen nach Verletzungen auch in der Liga bieten. Und das ist natürlich, soll schon auch so bleiben.
Heißt die 1. Mannschaft Bundesliga zum Beispiel, die 2. Mannschaft 3. Liga? Wäre dann eine Idee, sogar noch eine 3. Mannschaft mit einzubeziehen?
Also aktuell nicht, aber denkbar ist grundsätzlich alles. Ja.
Okay,
genau.
Finde ich spannend. Und ich bleib gleich bei dir. Unser Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt sagte mal, wer Vision hat, der sollte zum Arzt gehen. So, Ori, jetzt kannst du das hier als deine Therapiestunde sozusagen nutzen. Wo steht denn der VfB in 5 Jahren? Wie sieht denn deine Vision aus? Also die VfB-Frauen muss man an der Stelle präzisieren.
Ja, also der VfB Stuttgart, die Frauen des VfB Stuttgart spielen in der ersten Bundesliga, haben sich im ersten Jahr so war ein bisschen schwierig, sich durchzukämpfen, aber dann richtig gut etabliert. Spielen im oberen, auf jeden Fall im bei den oberen sechs mit. Die Entwicklung zeigt schon, dass da noch mehr geht. Die zweite Mannschaft spielt in der Regionalliga, muss sich da noch erstmal etablieren. Da gibt es auch ein paar Anlaufschwierigkeiten. Die Juniorinnen sind State of the Art in Baden-Württemberg und in Süddeutschland. Und spielen vielleicht in einem Juniorenspielbetrieb. Und Visionen dürfen ja länger sein als 5 Jahre. Gell?
Ja, natürlich.
Nicht gesagt, in welcher Zeit. Aber wir haben hier ein Leistungszentrum für Mädchen, die eine sportliche Heimat haben und hochprofessionell ausgebildet werden für vielleicht eine internationale Karriere.
Sascha unterschreibt alles.
Top.
Bin ich gut. Dann darfst du beantworten, in welchem Stadion spielen denn die VfB-Frauen in 5 Jahren? Was wäre denn da deine Vision?
Na, MRP-Arena.
Darauf habe ich abgezielt. Ist das, ist das ein Ziel?
Nein, ich glaube, ab und zu mal ein Top-Spiel dazu haben. Ich will mich jetzt also ich kenne jetzt keine Mannschaft, die ständig in den Männerreihen spielt in der Bundesliga. Mhm. Genau, aber
man muss schon sagen, auch in Deutschland ist Frauenfußball klar am Wachsen. Ja, also total, perspektivisch total. Halte ich das durchaus für möglich, dass man regelmäßig am Wochenende kleinere Stadien zumindest füllen kann,
ja,
oder?
Ja, ich glaube jetzt auch, genau, ich glaube, dass Stuttgart allgemein ist ja nicht nur, dass wir Probleme haben vielleicht, was den Standort angeht, sondern auch andere Teams, dass dann nochmal so ein Stadion von 10.000 auch mal echt gut tun würde, vielleicht gar nicht so ein großes Stadion. Keine Ahnung, wie da die Überlegungen sind, aber auf alle Fälle... ja, also.
Was muss ich denn grundsätzlich infrastrukturell noch ändern, um wirklich ganz oben mitmischen zu können? Gibt es da auch nochmal Punkte, die ihr angreifen wollt, wenn das Ziel ja auch mittelfristig, fast schon kurzfristig Bundesliga heißt?
Wenn wir jetzt mal die erste Mannschaft so ein bisschen ausgrenzen und das, was Ori vorhin angesprochen hat, wäre es, glaube ich, echt toll, wenn wir irgendwo ein Nachwuchsleistungszentrum hätten für Mädchen und Frauen, vielleicht für die zweite Mannschaft, das ja mit Sicherheit irgendwann dann auch eine U-Mannschaft wird. Da einfach auch ausbilden wollen. Für die erste Mannschaft ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es natürlich die Zeit auch begrenzt ist, dann in Obertürkheim, weil irgendwie die Anforderungen ganz anders werden, gerade wenn du beim DFB bist in der zweiten Liga, dass die erste Mannschaft eine Heimat findet auch. Weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das sind so meine Erfahrungen. Das ist für viele, viele Bundesligisten jahrelang schwierig gewesen. Die haben da drum gekämpft und das wäre für uns ganz wichtig, dass du deine feste Spielstätte hast, deinen festen Trainingsort. Und im Moment ist es nicht so einfach, weil wie gesagt, der Platz begrenzt ist, nicht nur für uns, auch für andere Teams.
Ja, ja.
Aber das wäre schon gut, wenn da was passiert.
Die Idee gefällt mir noch, so ein Stadion mit so 10.000, weil auch die U21 sitzt im Groß-Aspar spielen auf der Waldau. Und die Waldau ist, also man kann über die Kickers sagen, was wieder, die Waldau ist halt eine tolle Spielstätte, von der Größe her, von der Lage her. Und wenn man sowas hätte für die U21 der Männer und die Frauen, wäre natürlich gigantisch gut.
Ja, ich denke natürlich an sowas wie den Bayern-Campus. Also ich meine, das ist im Endeffekt das, was man haben möchte. Ich denke mal, das ist auch so State of the Art jetzt.
Da war ich letzten Montag.
Das ist schon beeindruckend.
Hab mich mit der Kollegin getroffen. Genau, mit Bianca Resch. Hab mir das auch mal alles in Ruhe angeguckt, weil ich sonst nur als gegnerischer Trainer mal da war. Und hab da drin gespielt und bin dann wieder nach Hause gefahren. So habe ich schon mehr Zeit genommen. Ja, schon Wahnsinn, was sie jetzt für Möglichkeiten haben. Da gibt schon, hat jeder seinen Trainingsplatz, klar, auch im Nachwuchsbereich. Aber ist auch nicht übertrieben, so dass ich jetzt gedacht habe. Also ist auch nicht zu viel.
Ja, ja.
Also ist gut angelegt, glaube ich. Es dürfen, glaube ich, auch mehr Zuschauer im Moment gar nicht rein. Also sie können es gar nicht. Selbst wenn sie es vergrößern wollten, glaube ich, haben sie schon auch das ein oder andere Problem vielleicht mit Anwohnern.
Sachen kommen ja auch dazu.
Also klar, wenn die Champions League spielen, dann können die auch ein paar Zuschauer mehr vertragen als das Stadion jetzt und wechseln immer wieder in die große Arena rein. Dann ist es vielleicht wieder ein Tick zu groß.
Ja,
oder so. Also
ja.
Da fehlt vielleicht so ein Zwischending. Das sind jetzt auch schon Luxusprobleme.
Das ist gar nicht so schlecht. Da schließt sich vielleicht eine Frage an, die mir ganz oft gestellt wird. Also gerade wenn ich irgendwo mal erkannt werde und bisher angesprochen werde und auf die VfB-Frauen, dann fragen die Leute mich immer, und ich kann keine Antwort drauf geben, spielen die VfB-Frauen in der kommenden Saison weiter an der Hafenbahnstraße? Können wir das jetzt hier mal klären?
Ja, noch nicht ganz. Also ist immer noch in der Mache, aber ich glaube unter anderem auf alle Fälle.
Ja.
Also ich glaube, dass es mehrere Spielstätten geben wird. Wahrscheinlich auch nicht nur zwei. So, da wir schon auch gesagt haben, wir würden auch gern zumindest teilweise auf dem Rasen spielen. So, da gibt es verschiedene Überlegungen und Obertürkheim wird auch Spielstätte sein.
Uri, was würde das für Obertürkheim bedeuten, wenn die erste Mannschaft der VfB-Frauen irgendwann mal vielleicht komplett umzieht? Also schadet das vielleicht dann auch dem Standort Hafenbahnstraße?
Also das ist ja klar, dass wenn die Liga, wenn es weiter nach oben geht, ne, so dass man dann einfach auch andere Voraussetzungen erfüllen muss, um in dieser Liga zu spielen. Also es war von vornherein klar, dass das Thema Obertürkheim ab einer gewissen Liga dann auch passé sein muss. Ist natürlich schade für den Wirt, den wir gerade nicht haben. Aber
wobei es gibt hervorragendes Essen, tolle Pommes in Obertürkheim, habe ich schon mehrfach probiert.
Genau, also
die Wurst ist auch gut, aber immer ausverkauft.
Genau. Die war dann irgendwann ausverkauft, genau. Und wie gesagt, jetzt gibt's ja gerade gar keinen Pächter, aber das ist natürlich schon dann ein Thema. Wo wenn du weißt, wo jetzt kommen hier am Wochenende 500-600 Leute, da fällt dann ein bisschen was ab, ne?
Ja, na klar.
Insgesamt glaube ich, aber sonst ist es kein großer Nachteil für den Standort jetzt, also was die Spielerinnen angeht, was den Zulauf angeht, das nicht. Und solange wir da noch, genießen wir das noch, solange wir da noch so schön idyllisch am Weinberg die Rote essen können. Freuen wir uns drüber.
Was mir auch noch einfällt, das habe ich, glaube ich, vorhin vergessen zu fragen: Wer kümmert sich denn eigentlich bei den VfB-Frauen um so Themen wie Marketing, Finanzen, Kommunikation? Muss man vielleicht hier auch nochmal investieren und sich weiterentwickeln? Oder gibt es da schon Leute, die damit beschäftigt sind?
Ich habe es ja gestern gesagt, dass ich zum Beispiel mit den Kollegen zusammengesessen habe, also auch Lisa natürlich, die gerade für den internen Austausch auch zuständig ist. Genau, da sind wir super, super aufgestellt. Das muss ich auch sagen zu anderen Vereinen. Also unsere Kollegen aus den anderen Abteilungen, die klar auch für die Profis zuständig sind, arbeiten aber auch für uns. Und das ist auch sehr, sehr gut. Gerade wenn ich die Kommunikation sehe, wie wir unsere Neuzugänge präsentieren oder Verlängerung etc., da werde ich oft drauf angesprochen, auch aus der Bundesliga. Das ist schon echt gut. Und also da werden wir sehr, sehr gut unterstützt. Und weil diejenigen, die festangestellt sind im Moment rein in der Frauenabteilung, sind Lisa, ich und Co-Trainerin mit der Theresa Panfil und der Cheftrainer.
Okay. Jetzt kommen wir mal auf die großen Erfolge der vergangenen Saison zu sprechen. Ja, jetzt haben wir so einen kleinen mittelfristigen Ausblick geliefert, die Transferstrategie erklärt. Und ja, also diese großen Erfolge, muss man ja sagen, werden ja auch vom VfB gepusht, also von der Männerabteilung, wenn man so möchte, also von der großen Medienabteilung des VfB Stuttgart. Beim WFV-Pokalfinale war Holger Laser vor Ort. Das Spiel wurde live auf YouTube übertragen. Das Aufstiegsspiel, wenn man so möchte, in Sand damals wurde auch auf YouTube übertragen. Also hier kann man schon, glaube ich, festhalten, der VfB unterstützt die Frauenfußballabteilung tatkräftig. Klar, mehr geht immer. Ja, da werdet ihr mir nicht widersprechen, keine Frage. Aber lass uns mal kurz beim Double bleiben. Uri, du hast neben mir an der Bande in Sand mitgefiebert, wenn du dich noch erinnern kannst. Ja, hattest du etwa damals noch Zweifel, dass der Aufstieg im letzten Moment vielleicht noch scheitern könnte?
Ich hatte keinerlei Zweifel, dass der Aufstieg klappt.
Ich bin mir nicht sicher.
Zwischendrin vielleicht auch mal sehr aufgeregt, dass das schon, weil ich auch so eine gewisse Aufregung in der Mannschaft gespürt habe am Anfang. Stimmt. Und die Tension, ne, so auch wenn sie von der Bank kommt oder so, das also wer da nichts fühlt, weiß auch nicht, ne? Und aber irgendwann mal habe ich schon gesehen, dass das eine relativ stabile Sache ist. Es gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Ich glaube, das war aber dann für beide Mannschaften okay.
Es gab eine sehr knappe Entscheidung im Strafraum,
aber sei es drum. Ich glaube insgesamt, und so darf man die Saison, darf man ja eigentlich, es kulminiert sich dann auf ein Spiel, aber im Grunde genommen geht es ja um eine ganze Saison.
Ja.
Und auf die ganze Saison gesehen, hat der VfB Stuttgart, haben sich unsere Mädels diesen Aufstieg absolut verdient.
Wie ist das mit dem Druck für die Spielerin? Weil da kommt dann der VfB-Bus, da kommen ganz viele Fans, YouTube, Holger Laser, alle gucken drauf und dann muss dieser Aufstieg auf jeden Fall gelingen. Also das ist schon besonders dann auch für viele, oder?
Ich denke auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Sascha, meinst du, sie haben sich mittlerweile dran gewöhnt? Dass
Ich glaube, da muss man auch ein Riesenkompliment machen. Ja. Also kann mich noch erinnern, da haben wir auswärts gewonnen und Sand hat auch auswärts gespielt und du hast die ganze Zeit mal so auf den Punkt gewartet, bis Sand mal federn lässt und dann weiß ich noch, war ich auf der Autobahn, stand 3-3, war glaube ich die 91. Minute und habe mich gar nicht getraut, nochmal drauf zu gucken. Und ich, 2 Minuten später gucke ich drauf, in der 93 stand 3-4 für Sand und da habe ich gedacht, okay, jetzt wird's ein Endspiel auch. Also die haben ja auch nicht nachgelassen, ne? Die haben ja bis dahin auch alles gewonnen, muss auch ein Riesenkompliment machen, aber ein Riesenkompliment an unsere Mädels, viele das noch nie erlebt haben und dann wirklich auch unter Druck standen. Man muss also wirklich sagen, dass wir gesagt haben, wir wollen aufsteigen. Muss man auch sagen, mit der Mannschaft, die wir jetzt hatten, dass das unser Ziel ist. Wir können jetzt auch nicht sagen, nächste Saison, unser Ziel ist jetzt erstmal die Klasse halten. Da würden mich auch viele für verrückt erklären, das muss man einfach so sagen. Also da sind wir auch sehr ambitioniert. Und ja, damit ist es nicht immer einfach umzugehen. War ja auch in der Kabine dann vorm Spiel und ja, ich glaube schon, dass die eine oder andere dann noch nervös war, aber die haben es gut gemacht. Wir haben unser Spiel ein bisschen angepasst, ein bisschen von der Schönheit weg und auch weniger Risiko zu gehen, viel mit langen Bällen gearbeitet. Deswegen sah es wahrscheinlich auch nicht ganz so schön aus, aber im Endeffekt war es effektiv und das war das Wichtigste für uns.
Ja, was Sand halt super gemacht hat, die ganze Saison über, fand ich, hat das Verteidigen. Also ja, die haben herausragend verteidigt und du wusstest im Endeffekt, okay, im Zweifel läufst du die ganze Zeit an, die kloppen einmal den Bein nach vorn und zack, verspielst du die ganze Saison. Also mit einem so einem Ding.
Man muss aber auch bei Sand sagen, vielleicht so ein bisschen unterschätzt auch da, da kenne ich ja auch noch viele Spieler aus meiner Zeit. Da sind zwei Spielerinnen auch drin gewesen, die im Pokalfinale gegen Wolfsburg gestanden. Mhm. Das haben wir auch nicht vergessen. Mhm. Und diese beiden Spieler waren schon sehr, sehr wichtig, auch für die Stabilität in Sand. Dann haben sie viele gute Junge oder auch mal, sie haben große Kader in der ersten, in der zweiten und in der dritten Mannschaft, die sie auch noch haben. Also sie konnten auch mal ein bisschen was verschieben und haben da auch wirklich gute Leute. Das muss man einfach auch sagen. Und deswegen, ja, aber im Endeffekt, wie Sori schon gesagt hat, Leute, was auch hoch verdient, dass wir jetzt beide Spiele auch gegen Sand gewonnen. Und es war beides mal eng, aber alles.
Ja, schon sehr verdient. Dich habe ich natürlich auch beobachtet. Ja. Ich stand hinter dir. Du wirktest eigentlich ziemlich gelassen, muss ich sagen. Bis auf eine Szene, da hast du, glaube ich, Geld bekommen. Ja. Was ist da passiert?
Ich glaube, da war ich nicht so ganz einverstanden mit der Schiedsrichterentscheidung.
Weil sonst warst du komplett gechillt eigentlich die ganze Zeit auf der Bank. Ja, also ich habe schon gemerkt, bei Heiko war so eine Anspannung spürbar, bei dir auf jeden Fall, bei deinen Spielerinnen sowieso. Ja. Und du warst eigentlich so wirklich für mich in dem Moment der Fels in der Brandung. Ich habe dich da so beobachtet und dachte so, oh, ich glaube, der zweifelt überhaupt nicht mehr daran, dass der VfB das Ding nach Hause bringt.
Ja, da habe ich sehr cool gewirkt.
Ja, auch richtig.
Ich habe schon mehr reingerufen als sonst rein. Okay. Versuche mich schon zurückzuhalten, weil es ja schon Trainersache ist. Aber wenn es um alles geht und du siehst was vielleicht, dann rufst du da auch mal rein. Also in den beiden Spielen, glaube ich, mehr als in anderen. Da war ich schon relaxed, aber ja, da ging es um alles. Also das wäre fatal gewesen, wenn man das nicht, da hing so viel dran auch.
Ja, das stimmt.
Und man war auch noch unsicher, man hat sowas Leuten hören wegen Duisburg, dass du vielleicht noch eine zweite Chance hast, in die Relegation zu gehen, aber man war dann doch nicht sicher, weil es erst dann ein paar Tage später entschieden wurde. Also davon konnte man auch nicht ausgehen, dass der Zweite auch nochmal eine Chance bekommt. Da war schon auch bei mir Druck drauf, muss ich sagen. Da hingen auch Neuzugänge ein paar dran und so. Also das war schon sehr erleichtert.
Du hast gerade Trainersache gesagt. Trainer ist ein gutes Stichwort. Heiko Gerber scheint irgendwie genau der richtige Mann für diesen Job zu sein. Ich finde diese Mischung aus Professionalität, Ehrgeiz, aber auch die Herzlichkeit, Verständnis und schon auch Fürsorge für seine Mädels, die zeichnet ihn irgendwie aus. Welchen Anteil hat er denn am Double-Gewinn eurer Meinung nach,
Ori? Also ich glaube, der Heiko ist da der richtige Mann an der richtigen Stelle. Ich glaube, das hätte er sich selbst auch nicht so träumen lassen, als er sich, wie nennt das immer, Abenteuer eingelassen hat. aber das passt schon ganz gut. Und es liegt natürlich auch an seiner Art. Der Typ Mensch, der ist, man kann professionell und Anspruch damit verbinden, dass man miteinander Spaß hat und auch gut zueinander ist. Ja, und ich glaube, das gehört da ja sehr, sehr gut hin, nach meinem Dafürhalten. Und
Was ich spannend finde, mit allen, also meistens Männern, die aus dem Männerfußball in den Frauenfußball gehen, die sagen dann fast unisono, ich möchte nie wieder zurück. Wie bewertest du so eine Aussage, Sascha? Also ich meine, du arbeitest da schon lange, wirst wahrscheinlich auch schon einige Männer kennengelernt haben, die eben vom Männerfußball zum Frauenfußball kommen. Ist das etwas, was dir auch immer so entgegengebracht wird?
Es gibt es dann trotzdem mal, dass du vielleicht kurz in der Bundesliga auftauchst und dann doch wieder in irgendwo Männerfußball auftauchst.
Einer der erfolgreichsten Frauentrainer, muss man ja sagen, jetzt in Ulm aktiv, in München herausragende Arbeit geleistet. Ja. Also es gibt natürlich auch schon die Entwicklung dahin, aber ich finde das halt bemerkenswert, gerade auch Heiko hat mir das mehrfach gesagt, also will nichts anderes mehr machen. Ja. Und er war nicht der Einzige, ich habe wie gesagt so ein paar Mal angesprochen darauf und die finden das halt herausragend. Wie kann man das beschreiben? Unterscheidet sich da, sagen wir das Miteinander nochmal deutlich von dem, was so im Männerfußball abgeht?
Ja, ich würde sagen, was du immer bekommst in allen Teams, die du hast, dass sie richtig Bock haben und Spaß haben und auch hinterfragen, klar. Also auch sind sehr wissbegierig und wollen hier nochmal eine Videoanalyse und da nochmal, also jetzt auf ganz hohem Niveau und fordern schon noch ein, das finde ich auch super. Aber ich habe mir auch irgendwann nicht mehr die Gedanken, also ich kann ja nur von mir jetzt reden, persönlich reden. Und ich war dann irgendwie so schnell drin. Und auch quasi erfolgreich, da ich gesagt, okay, du bist hier auch drin, hast dir jetzt auch einen Namen gemacht, Und mir hat es einfach Spaß gemacht, mit den Mädels zu arbeiten, weil was du immer bekommst, wie gesagt, das ist 100% eigentlich so, was die Einstellung angeht. Und es gibt schon nochmal Unterschiede zum Männerfußball. Aber es ist nicht so, dass du als Trainer sagst, du trainierst jetzt komplett anders. Deswegen ist es, glaube ich, auch für Heiko keine riesen Umstellung, dass er sagt, ich muss mein Training komplett umstellen oder klar musst du mal eine Spielform anpassen und so, aber das musst du auch vielleicht von der dritten Liga auf die erste Liga oder von der Oberliga in die zweite Liga. Das sind ja immer Sachen, die du, wo du dich irgendwie auf das Niveau auch der Mannschaft einlassen musst. Aber generell, glaube ich, bekommst du sehr, sehr, sehr viel zurück, muss ich sagen. Und also kann ich nur beurteilen, Frauenfußball auch immer derjenige, der so schwierige Gespräche führen musste oder sollte. Da haben sich schon der ein oder andere auch mal dann zurückgenommen, will ich mal sagen. Und weil auch immer mal, also woran ich mich gewöhnen muss, das Tränenfließen. Da war ich total überrascht, so schon in meinem ersten Spiel. Und das ist alles ein bisschen sensibler. Aber es gibt Spielerinnen, denen sagst du, du musst leider gehen nächste Saison, jetzt mal ganz platt gesagt. Und die bedanken sich dann fürs gute Training oder dass alles toll war. Oder also du bekommst einfach auch viel. So. Und das muss ich schon sagen, das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Deswegen hat es mir auch immer Spaß gemacht, weil ich auch immer war, ähnlich wie Heiko, der auch, glaube ich, immer Mensch geblieben ist dabei.
Aber du warst auch nur im Frauenfußball bislang tätig oder hast du es auch mal?
Ich habe angefangen als Spielertrainer bei Männern. Also hab noch gespielt und war Trainer. Also eigentlich eine Katastrophe, das würde ich lieber machen. Weil du dann irgendwie auf dem Feld stehst und denkst in der 50. Minute nur über Auswechslung nach und musst aber noch selber spielen. Also, aber es war sehr, sehr lehrreich für mich. Okay. Also das muss ich echt sagen. Auch um mich aufzustellen, was brauchst du? Also was brauchst du an Personal? Und aber das hat mir auch super Spaß gemacht. Das habe ich ja vorhin erzählt. Bei mir war das ein Zufall. Dynamo Dresden 17 oder 19 oder die Frauen. Und ich bin dann da quasi so reingerutscht und habe mich total wohl gefühlt. Also ich kenne viele, die den Gedanken haben, jetzt muss ich aber zu Männern oder jetzt will ich nochmal 19 Bundesliga trainieren. Das hatte ich nie, weil es mir immer, weil ich auch auf gutem Niveau gearbeitet habe, ziemlich schnell, und mir hat das Spaß gemacht.
Wir haben vorhin schon Mandy Islacker und Jana Bäuschlein angesprochen. Das sind aber nur zwei der herausragenden Spielerinnen der vergangenen Saison. Jana wurde, das haben wir natürlich schon gesagt, aber auch an euch nochmal das Dankeschön bei der Hilfe zur Spielerin der Saison von unseren HörerInnen gewählt. Und ihr habt ja so ein bisschen mitgeholfen bei der Vorauswahl. Das hat uns die ganze Sache so ein Stück weit erleichtert. Wie wichtig war es denn, dass man sich nochmal mit diesen beiden Spielerinnen verstärken konnte? Hätte es vielleicht auch reichen können, wenn man jetzt ohne die beiden in die Saison gegangen wäre? Oder war das entscheidend letzten Endes?
Ja, gerne. Ja, klar. Also das, was wir vorhin angesprochen haben, ich hätte es der Mannschaft klar ohne weiteres zugetraut, dass wir das schaffen. Aber es war schon wichtig, dass du, und das gilt nicht nur für die Oberliga oder Regionalliga, sondern auch für die Bundesliga. Ich finde, gerade im Sturm oder auch im Tor, da musst du gut aufgestellt sein. Und das ist nicht nur einmal, sondern also bei mir in der Planung ist es so, ich gehe immer durch. Wer sind so die Stützen, die stärksten Spielerinnen und was ist, wenn die sich jetzt eine lange Verletzung zuziehen? Mhm. So sind wir dann komplett anders, sind wir dann nicht mehr, also können wir 30% weniger liefern an Qualität, treffen wir das Tor nicht mehr. Also war es für mich schon nochmal wichtig, wir haben Jana geholt, das fand ich absolut wichtig, auch als Führungspersönlichkeit. Und dann war die Chance, da Mandy zu bekommen. Und ich habe immer im Hintergedanken, okay, wenn wir beide auf dem Platz haben, ist super. Aber wenn einer sich verletzt, haben wir zumindest noch einmal top. Und einmal Top-Qualität bei beiden, muss man sagen, die jetzt auch in der Liga, ich will nicht sagen, nichts verloren haben, aber die einfach besser sind, als die Liga ist. Ja. Und das sehe ich auf allen Positionen. Ich habe jetzt nur Torhüter als Beispiel genannt, weil viele vielleicht in der Kaderplanung sagen, hol mir eine gute Eins. Und dann will ich aber keinen Streit und hol mir eher eine schwächere Zwei. Das sehe ich halt überhaupt nicht so. Ich finde, du brauchst drei gute Torhüter und zumindest zwei auf einem richtig guten Niveau, auf einem guten Level, weil immer mal was, also das versuche ich in meine Kaderplanung mit einzubeziehen. Wie stellt sich meine Mannschaft auf, wer die besten verletzt sind? Und deswegen war es absolut wichtig, dass wir die hatten, den Unterschied ausmachen, klar. Aber auch mit ihrer Erfahrung, glaube ich, super reingepasst haben, die Jungen geführt haben und das auch den anderen Spielern Spaß gemacht hat mit den beiden.
Die VfB-Frauen haben sich ja inzwischen wirklich eine leidenschaftliche Fanbubble aufgebaut, muss man sagen. Welche Bedeutung hat denn das für das ganze Team, aber auch für euch?
Also ich finde das wirklich jedes Mal, es bedeutet mir wirklich sehr viel und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Man sieht mittlerweile tatsächlich so wie so eigene, ihr habt es eingangs gesagt, so spaßig, ihr seid auch die Ultras, aber das ist wirklich schön. Also es ist, die wird immer größer auch gefühlt, ja. Verändert sich auch manchmal zwischendrin, aber es gibt so ein paar, die sind echt immer da. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, dass das so eine Emotion und die auch super emotional sind und da krass mitfiebern und also das ist wirklich Das ist saugeil, dass das so ist.
Habt ihr schon mal vielleicht mit den Ultras gesprochen, das VfB Stuttgart, ob es da vielleicht auch mal Support geben könnte? Weil es gibt ja durchaus ja auch Bundesliga-Clubs, die eben bei wichtigen Spielen vielleicht mal von Ultras begleitet werden. Gab es da schon mal irgendwie ein Treffen, dass man sich mal kurz schließen konnte, was sowas angeht?
Also bisher... Ja, was sagst du? Fang du ruhig
an. Also ich fange jetzt wieder an, jemanden direkt anzusprechen.
Also ich habe jetzt noch keinen bewussten Kontakt deswegen zu den Ultras gesucht, aber ich weiß, dass andere aus der Bubble, die immer da sind, da schon mal so der einen oder anderen Versuch gestartet haben, ob es jetzt irgendwie meistens bei irgendwelchen komplett wichtigen Spielen sind oder eins der Finals, die zweite Mannschaft letzte Saison gespielt hat. Aber wir würden uns natürlich schon mal über so einen organisierten Support. So
es steht ja ein Derby an in der kommenden Saison. Vielleicht kann man da was deichseln. Mal gucken, ob es da nicht doch was geben könnte. Wobei, wir hatten Bjarne und Benno bei uns zu Gast vom Kommando Cannstatt und ich glaube, das kann ich auch nachvollziehen. Die sagen halt, okay, entweder ganz oder gar nicht. Also einfach mal so ein Spiel vorbeischauen und ansonsten nicht. Das machen sie nicht. Und
dann ganz?
Ja, also dann ganz wäre die Option. Oder was wir angestoßen haben, dann muss ich halt eine eigene Ultragruppierung bilden, sozusagen für die VfB-Frauen. Wäre ja auch mal was, ja. Weiß ja nicht, ob es da nicht vielleicht sogar schon Bestrebungen gibt, den ersten OFC, Sebastian, schon bis Gründungsmitglied.
Den gibt es inzwischen.
Gut.
Ja, und ich persönlich finde es auch gar nicht schlecht oder ich finde es sogar toll, wenn sich da eine eigene Fankultur entwickelt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn dann die gleiche Torhymne gespielt wird und alles gleich wie bei den Männern, würde ich denken, nee, warum denn? Also es kann doch auch ganz anders sein.
Letztes Thema für heute, die anstehende Saison. Sascha, wie zufrieden bist du denn bislang mit dem Vorbereitungsverlauf?
Sehr, sehr zufrieden, muss ich wirklich so sagen.
Läuft gut.
Bei beiden Testspielen dabei, war echt begeistert. Ja, also gerade auch, weil wir gewechselt haben. Also weil ich auch gesehen habe, die 20 Spielerinnen, die jetzt, und da fehlen ja noch einige. Ja, Jana Beustein ist ja zurzeit verletzt. Dafina Rezepi ist noch im Aufbau, zwei Spieler mit einer Top-Qualität.
Gibt es da Perspektiven, wann die beiden wieder zur Verfügung stehen können?
Toll, wenn Jana irgendwie im Oktober schaffen würde.
Okay. Ja, Schulterfixation ist immer so eine Sache.
Und Dafina bauen wir nach und nach auf. Das ist ihr zweiter Kreuzbandriss. Das war mit das größte Talent in ihrem Jahrgang in ganz Deutschland, muss ich sagen. Und da sind wir sehr, sehr vorsichtig. Sie hat noch ein bisschen Nachholbedarf. Das haben jetzt auch die Testung gezeigt. Und deswegen wollen wir da nichts riskieren. Aber ja, ich bin sehr positiv, muss ich echt sagen. Gerade das, was ich angesprochen habe, weil wir uns auch nochmal in der Breite versteckt haben. Und alle externen Spielerinnen, die jetzt gekommen sind, aber auch die Jugendspielerinnen, die jetzt hochgekommen sind, wirklich im Moment einen guten Eindruck machen. Und ja, ich freue mich richtig auf die Saison, muss ich wirklich sagen.
Wir können ja mal die Testspiele kurz durchgehen. Das gegen Hoffenheim 2 musste leider abgesagt werden, aber dann gab es gegen Weinberg, Zweitligist, ja, ein deutliches 7-1, auch gegen Ingolstadt, ebenfalls Zweitligist, konnte man den Test gewinnen, 2-1. Jetzt ist man gerade auf dem Weg in Richtung Trainingslager, haben wir vorhin schon gesagt. Und dann stehen noch zwei Testspiele an, einmal gegen Neuenstein und dann gegen Shanghai FA Elite. Hm, ja. Genau. Und dann steht auch schon die erste Runde im DFB-Pokal an. Hm. A lot to unpack here. Aber wir fangen mal vielleicht mit diesen zwei Siegen gegen Zweitligisten an. Welchen Stellenwert haben denn solche Spiele? Und zeigt das nicht auch, dass der VfB vielleicht sogar zu gut ist für die dritte Liga?
Oh, ich glaube, dass Testspiele und Punktspiele, will jetzt keine Phrasen dreschen, aber das sind ja schon krasse. Und das hat man ja auch im letzten Jahr gesehen. Dann verlieren wir ihn bei Waldebene.
Oder ja schon. Das war aber das einzige Spiel, was
er verloren hat. Von der Kaderstärke brauchen wir nicht zu diskutieren, dass wir die bessere Mannschaft waren, auf dem Papier, aber das entscheidet ja nicht immer, ne? Da gehören ganz andere Attribute dazu auch noch. Und es gibt wirklich gute Mannschaften mit Spielerinnen, die mit Spielerinnen bestückt sind, die ich auch noch von früher kenne. Und bin sehr gespannt auf die Liga. Ich glaube nicht, dass wir es einfach haben werden. Ich glaube auch, dass wir trotzdem wieder als Mitfavorit gehandelt werden. Und dass da schon viele auch sehr, sehr motiviert ins Spiel gehen werden gegen uns. Und deswegen glaube ich nicht, dass es so easy wird. Also ich lasse mich jetzt von den Testspielen nicht blenden, aber der aktuelle Zustand, sind wir schon sehr zufrieden. Also wie es jetzt erstmal gelaufen ist, wie wir reinkommen.
Wo liegen jetzt die Schwerpunkte im Trainingslager? Hat man da schon im Vorfeld welche ausgemacht? Oder ist das im Endeffekt, wir gehen dahin, trainieren halt einfach regelmäßig und ein bisschen härter? Oder gibt es da konkret nochmal Schwerpunkte, die man attackiert?
Ich glaube, das war früher ein bisschen so. Also das habe ich jetzt auch nicht so gehandhabt. Mhm. Man legt dann eher, da hat man die Mannschaft zusammen, die Gruppe, und eher Schwerpunkte auf taktische Sachen, als jetzt die da durch den Wald zu jagen. Das kannst du ja auch hier vor Ort.
Also, ja, das ist
ja da hat man noch. Wir haben trotzdem einen Athletiktrainer dabei, der auch Gas geben wird. Da sind wir auch sehr zufrieden mit. Wir haben sehr wenig Verletzungen jetzt. Mittlerweile ist es auch ein Verdienst von ihm, mit Sicherheit.
Ja, ja. War das ein Rückschluss, den man aus auch, diesem solchen Jahr, wenn
auch,
ich...
Ja. Ja, auch unter anderem. Also der macht einen guten Job, muss man sagen. Und klar, im Staff wollen wir uns immer vergrößern und verbessern. Wir haben jetzt, glaube ich, schon auch echt ein gutes Trainerteam zusammen. Das muss ich echt sagen. Also,
was ich noch spannend finde, ist das Spiel gegen Shanghai. Mhm. Ist das so die Generalprobe dann für die Saison? Oder könnt ihr mal so ein bisschen was über den Gegner
erzählen? Ja, das wäre jetzt nicht... Also Elisa ist da, muss ich sagen, überragend. Also wenn viele Vereine irgendwie im April noch oder Mai noch Testspielgegner suchen, hat die im Februar schon die ganzen Testspiele für den Juni ausgemacht. Also das ist echt, das habe ich noch nirgends erlebt, muss ich sagen, nicht auf Bundesliga-Niveau. Sehr, sehr fleißig da. Bei uns steht alles. Und das Shanghai-Spiel ist jetzt nochmal durch die Abteilung Internationalisierung reingerutscht, was total spannend für uns ist. Mhm. Genau, das haben wir jetzt nochmal unter der Woche drin. Eventuell haben wir auch nochmal dann nach dem Pokal ein Spiel gegen Heidenheim. Genau, und dann geht's auch dann schon in den Ligastart irgendwann.
Aber
kommt noch, WFV-Pokal kommt auch noch.
Stimmt, gibt's ja auch noch. Von welcher Qualität sprechen wir da bei Shanghai? Also kann man das irgendwie...
Schwer zu sagen, aber ist eine U-Mannschaft. Mhm. U 18, glaube ich. Mhm. Mit, glaube ich, auch 6 Nationalspielern drin.
Okay.
Also ich glaube schon, dass sie eine gute Qualität haben.
Der VfB Stuttgart wird ja gegen Athletic Bilbao sein Saison-Opening feiern. Gibt sowas auch für die VfB Frauen oder seid ihr dann da vielleicht sogar mit irgendwie involviert? Kann man dazu schon was sagen?
Ja, wir sind mit vor Ort, sind da involviert. Auch die Spielerinnen werden damit integriert. Genau. Ich persönlich bin da leider nicht da. Ich werde nochmal in Urlaub mit der Familie fahren, kurz, und die trainingsfreie Woche nutzen. Was für mich dann auch wieder die Kaderplanung für die nächste Woche.
Ja,
nee. Ich nutze die trainingsfreie Zeit, aber ja, die Frauen sind da auf alle Fälle mit dabei.
Aber das ist ja schön, weil es ist ja dann, klingt so, als ob es ganz selbstverständlich ist, wenn Saisoneröffnung ist, dann sind es nicht nur die Spieler, sondern auch die Spielerinnen. Ja, also der Frauenfußball scheint beim VfB Stuttgart voll und ganz angekommen zu sein.
Ja.
Finde ich cool.
Absolut.
Dann gibt es ja noch den DFB-Pokal. Ori, da muss ich die erstmal fragen. Obertürkheim, waren die schon mal im DFB-Pokal vertreten? Soweit ich weiß, WFV-Pokal habt ihr mal gewonnen, oder?
Wir haben den WFV-Pokal nicht gewonnen.
Okay.
Ja, das war der 30-jährigen Geschichte, was falsch ist.
In der Oberliga. Das war der Oberliga-Titel.
Der Oberliga-Titel,
mit dem Tablett.
Den WFV-Pokal nicht.
Ja.
Und deswegen haben wir da leider nie gespielt. Das ist echt was Besonderes.
Ja, am 18.8. findet das erste Rundenspiel der VfB-Frauen im DFB-Pokal gegen den ersten FC Mainz 05 auf Platz 1 am VfB-Clubzentrum statt. Eigentlich ein Feiertag, glaube ich, wirklich für die Mädchen- und Frauenfußballabteilung des VfB Stuttgart. Mainz ist auch Drittligist, ist das richtig?
Ja. Die sind Erster geworden im letzten Jahr in der Regionalliga Südwest. Haben auch noch eine gute Truppe, auch einige Ex-Spielerinnen von mir noch dabei und haben aber gegen Bochum die Relegation verloren.
Also
deswegen in der Regionalliga geblieben und nicht in die zweite Liga aufgestiegen. Aber eine Mannschaft mit guten Qualität, ich würde sagen 50-50 spielen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ja, also mit welcher Erwartungshaltung man in dieses Spiel geht. Also es ist gleich eine richtige Bewährungsprobe auf jeden Fall, aber man ist auch nicht chancenlos.
Nee, das ist auf keinen Fall. Also wir wollen schon ein paar Runden weiterkommen.
Das hört sich doch sehr gut an. Und mit Blick auf die anstehende Regionalliga-Spielzeit, wir haben ja schon so ein bisschen anklingen lassen, okay, ihr nehmt euch 2 Jahre Zeit, aber gibt es so ein Ziel, das ihr euch setzt für die kommende Saison? Was ihr auch kommunizieren wollt?
Nach außen hin?
Ja, genau. Also wir können nachher, wenn die Kameras aus sind, nochmal sprechen.
Sascha hat vorher schon gesagt, das ist sehr ehrgeizig.
Also, wenn du mich persönlich jetzt fragst, dann klar, würde ich einen Durchmarsch schaffen, keine Frage.
Aber und es steigt nur der erste auf.
Steigt auf.
Ja, aber ohne Relegationsspiel.
Ja.
Okay.
Im Sinn. Aber ich bin mir sicher, dass wir oben mitspielen werden. Aber das, was ich vorhin angeschaut habe, hängen viele Faktoren von ab. Ich will jetzt die Mannschaft direkt wieder und den Trainer unter Druck setzen. Wie gesagt, wir haben uns da schon zum Ziel gesetzt, in der Regionalliga anzukommen. Und 26 sollte schon das Ziel sein, in der zweiten Liga zu spielen. Aber ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute Truppe haben, mit Selbstbewusstsein da reingehen können. Und dann hängt es immer von vielen Faktoren ab. Wenn du wie vor 2 Jahren irgendwie 5 Kreuzbandrisse hast, wäre natürlich jetzt nicht so fördernd.
Wie groß ist der Qualitätsunterschied zwischen der vierten und der dritten Liga? Ist das nochmal ein großer Sprung? Ja?
Ja, nochmal ein Sprung. Also wir haben ja auch im letzten Jahr viele Regionalligisten gespielt. Mhm. Auch meines Erachtens alle gewonnen. Jetzt irgendwie nicht arrogant rüberkommen, weil es immer nur Testspiele sind, aber deswegen sollte es schon unser Anspruch sein. Wir haben jetzt nochmal die Mannschaft verstärkt, irgendwie oben mitzuspielen unter den Top 3, sage ich jetzt mal. Und dann schauen wir, was am Ende der Saison dabei rauskommt.
Wie sieht's bei den Zielen für die sehr erfolgreiche zweite Mannschaft aus und ja ebenfalls die erfolgreiche U17?
Also zweite Mannschaft ist letztes Jahr wirklich sehr, sehr stark auf nach einer sehr, sehr starken Saison aufgestiegen und hat auch dieses Jahr einen sehr, sehr guten, wie wir alle finden, glaube ich, Verbandsliga-Kader. Durch auch die alte Neuzugänge, wenn man so möchte, auch von der ersten dann in die zweite gegangen sind. Aber eben auch aus der U17 die Spielerinnen, die hochgekommen sind. Und da versprechen wir uns schon viel. Also wir versprechen uns, dass wir da ein Wörtchen mitreden. Also ich Klassenhalt würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist zu wenig, viel zu wenig, möchte jetzt aber auch nicht, letztes Jahr auch genauso wie bei Team 1 natürlich auch ein bisschen zu viel Druck oder hatten Druck, es hat einen guten Stand gehalten, aber wir können gut mitspielen, also da sind wir jetzt mal überzeugt davon. Und die U17, die hat uns jetzt noch kein Jahr irgendwie enttäuscht oder so, also die waren immer immer sehr gut und steigern sich kontinuierlich und das ist echt super. Haben wir mit Patrick Recknagel und der Katja Baumann als neue U17 Co-Trainerin da zwei gute Leute, die mir das auf jeden Fall nochmal entscheidend weiterbringen können.
Sebastian, hast du noch eine Frage?
Alle Fragen beantwortet.
Haben wir alle Fragen? Super, habt ihr noch was, was ihr mit uns teilen müsst, wollt, wie auch immer? Haben wir was vergessen?
Nee, aber mit der Ultra-Gruppierung hat schon mal eine gute Idee. Genau, wenn ihr das nochmal anschaut.
Also wenn ihr es nicht macht, wer dann?
Nee, aber ich bin immer der Meinung, das sage ich auch immer. Also ich will auch keinen zum Frauenfußball bekehren. Ich finde es auch immer okay, wenn jemand sagt, ist jetzt nicht meins. Ich habe auch schon viele Fälle erlebt, die gesagt haben, oh Sascha, du, ich war das erste Mal heute da, ich komme wieder. Also das gerne mal angucken, klar. In Freiburg ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, kommen die Ultras, weil da wird ja noch mal im alten Dreisamstadion gespielt, da haben die halt auch eine Verbindung hin und ich glaube, da kamen die auch ab und zu bei Topspielen. Jetzt sind die, glaube ich, schon noch regelmäßig da. Also vielleicht findet man auch Gefallen dran. Aber ich möchte jetzt auch niemanden überreden. Also wenn es ihnen Spaß macht und sie sich das gerne mal angucken wollen, würden wir uns total freuen und uns vielleicht gegen KSC unterstützen.
Ja.
Oder wo auch immer, gegen Hoffenheim 2. Ich glaube, das könnte auch nochmal ein Topspiel werden, weil die gerade aus der zweiten Liga abgestiegen sind. Super gerne. Überreden möchte ich keinen, aber wir würden uns natürlich total über die Unterstützung freuen.
Ja. Also man erlebt auf jeden Fall super viel Leidenschaft.
Ja, das ist wahr.
Genau,
das
wäre meine Frage. Und Liebe zu Fußball und es ist auch wirklich schön anzusehen. Also ich kann es wirklich nur empfehlen.
Spielst du auch mit dem Frauenfußball vielleicht so ein bisschen in die Karten, dass der Männerprofifußball immer so, man immer mehr Abstand dazu bekommt, die Gehälter werden immer irrer, die Spieler werden immer berühmter und wenn ich dann in Obertürkheim bin, denke ich, das ist irgendwie noch echt, das ist halt Lava, echter Fußball. Ne? So, und ist, ich glaube, deswegen Leute auch dann zum Amateurfußball gehen, es fühlt sich einfach echter an und ich glaube, deswegen kommen auch so viele Leute gerne und kommen auch gerne wieder.
Ich glaube teilweise schon, du hast halt schon noch anderes Publikum, viel Familien, was auch total schön und Spaß macht. Es ist ja, es ist schon ein schönes Ambiente, glaube ich, dir einen Frauenfußball anzuschauen, also es ist ziemlich stressfrei, aber jetzt nichts ging, also ich war jetzt hier auch bei der EM wieder, also
das
ich
bin auch gerne im Stadion,
das,
war
auch gut, das will ich jetzt gar nicht, das ist schon auch geil, also keine Frage, ne? Deswegen meine Erfahrung ist, wenn guter Fußball gespielt wird und glaube, dass wir eine Mannschaft auch dieses Jahr wieder haben, den du sehr, sehr gut zuschauen kannst, das war ich jetzt in den ersten beiden Spielen gesehen. Und dann soll jeder für sich selbst entscheiden, ob es ihm gefällt. Und der Zuschauerschnitt in den Stadien oder jetzt auch bei uns steigt ja nicht von ungefähr. Also es sind ja schon Leute, die ja noch regelmäßig kommen, denen es auch gefällt, denen das Spiel gefällt. Aber auch, also mir ist es zum Beispiel vielleicht ganz kurz nochmal, das war mir immer wichtig, auch als Trainer jetzt zum Beispiel noch in Köln, nicht irgendwie einkaufen war, ich will jetzt nicht die Kette nennen, wo ich einkaufen war, aber du wirst dann irgendwie, und das ist mir oft passiert, muss ich sagen, und jetzt auch in Zivilkleidung, dass du dann bei Metzger angesprochen wirst und sagst, Herr Glass, ich war jetzt bei Ihrem Spiel, ob wir verloren haben oder gewonnen, hat der Fußballer sehr, sehr gut gefallen, ich komme wieder. So, das war für mich so auch als Trainer oder auch als Vereinsverantwortlicher echt was Schönes und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen eine gute Mannschaft stellen, einen guten Fußball bietet und wenn dann Leute sagen, wir kommen gern wieder, dann ist es, glaube ich, eine tolle Sache. Also es wird, glaube ich, auch von allein kommen.
Jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen. Ja. Werden die Spiele denn irgendwo übertragen, die Spiele der VfB-Frauen? Wisst ihr da was? Auf dem YouTube-Kanal des VfB Stuttgart zum Beispiel? Oder gibt es vielleicht sogar Plattformen, die dritte Liga übertragen?
Wir werden es wahrscheinlich wieder so handhaben, dass wir auf alle Fälle Ausschnitte zeigen. Oder genau, die Best-of quasi, die besten Szenen. Das werden wir auf alle Fälle wieder machen, vielleicht vereinzelt dann auch wieder Spiele zeigen. Ist jetzt nicht geplant, dass es regelmäßig übertragen wird.
Aber cool wäre es. Ich gucke es mir immer wieder gerne an. Gut. Liebe Ori, lieber Sascha, vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und mit uns hier über die VfB-Frauen gesprochen habt. Ich glaube wirklich, wir konnten einigen Leuten auch das Thema Mädchen- und Frauenfußball ein Stück näher bringen. Und du hast es schon gesagt, wer Bock hat, soll einfach mal vorbeikommen, sich das anschauen, mal ausprobieren sozusagen. At least gibt's eine gute Wurst.
Gehört ja, der Bahnhof Obertürkheim ist auch ein Faktor. Also sind nur 5 Minuten von dort.
Ja, also ich finde es großartig. Und ich glaube wirklich, wir alle und natürlich die Mädchen vor Ort, die Frauen vor Ort, das ganze Team würde sich freuen, wenn dann noch mehr Leute runterkommen und die VfB-Frauen unterstützen. Ich wünsche dir, lieber Sascha, jetzt eine gute Fahrt ins Trainingslager. Du musst nochmal 2 Stunden hinter das Lenkrad. Uri, du nicht. Du musst nur nach Felber. Ist aber auch eine schöne Fahrt. Und ich möchte mich natürlich auch nochmal beim VfB Stuttgart bedanken, der es uns ermöglicht hat, dass wir hier im Mediencontainer aufnehmen durften. Sebastian, für uns geht es nächste Woche weiter, wahrscheinlich mit einer Remote-Folge. Mhm. Dann kann ich schon mal ankündigen mit Transfer-News.
Oha.
Da freuen sich die Leute drauf. Also, vielen Dank euch und bis bald. Ciao.
Dankeschön.
Ciao.